Yes, yes, yes. Wir sind wieder da mit dem Fehlfarben-Kultur-Podcast Ausgabe Nummer 6. Wir haben diesmal wieder zwei Ausstellungen besucht, über die wir heute sprechen wollen, und zwar im Museum Brandhorst, Yes, 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 Warholmania in Munich mit Werken von Andy Warhol und in der Kunsthalle München Gegen den Strich mit Werken von Keith Haring. Doch, wer spricht hier überhaupt? Ich bin der Florian, auf Twitter vertreten unter @munifornication. Neben mir die bezaubernde...
Oh, jetzt mal rechts andersrum. Oh, wow. Die bezaubernde Anke Gröner auf Twitter unter @AnkeGröner. Wow. Und rechts von mir der bezaubernde...
Nicht so ganz bezaubernde, aber der Felix, wie immer, auf Twitter als @semikofur zu finden.
Gut, so viel zu uns. Bevor wir uns in die Gefilde der Pop Art hinauf oder hinab begeben, je nach Blickwinkel, würde ich vorschlagen, wir beginnen, wie immer, haben wir uns einen Wein ausgesucht. Und ich würde vorschlagen, dass wir den zuerst mal jetzt probieren. Das ist in diesem Falle ein Sauvignon Blanc.
Ja, genau. Also es sind drei Sauvignon Blancs.
Genau.
Hoch die Tasse.
Ja. Genau.
Ah, also schön. Wein Nummer 1.
Wein Nummer 1.
Okay. Oh hey, ein Weißwein. Riecht gut. Johannisbeere. Ich habe eine fette Johannisbeere im Glas. Mit ein bisschen Eisbonbon.
Also ich meine eher so ein bisschen so ein Strohgeruch.
Also
ein bisschen Stroh und vielleicht Stachelbeere.
Erster Geruch war viel Frucht, aber es schmeckt dann ganz anders.
Der ist total scharf. Also ich finde, der riecht total fruchtig und pushig und dann und dann finde ich, ist er total scharf im
Mund. Ich fand auch, dass er ziemlich fruchtig riecht, aber ist schon so ein, wird da ein bisschen grasiger, oder? Also
ich finde in der Nase schon ein bisschen.
Irgendwann müssen wir Fotos machen, wie all die Nasen in die Weingläser stecken. Ich finde den eigentlich... Ja gut, ist der erste... Der Reinkommer.
Ja, doch.
Aber ist okay.
Oder sagen wir gleich, wenn wir Wein Nummer 2 schon in der Schüssel haben, sozusagen. Mm-mm. Ne?
Ja. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen reden, anstatt die anderen. Lass mal ein bisschen über Kunst reden und dann.
Also ein bisschen mineralisch, oder?
Ja. Ich finde, da kann sich aber nicht so richtig entscheiden. Will ich jetzt fruchtig sein? Will ich irgendwie ein bisschen Krach im Mund machen? Ich habe irgendwie ist er so ein bisschen, weiß ich noch nicht. Also ich mag ihn irgendwie. Ich glaube, das ist einer von denen, die erstmal sagen, nee, du musst dich mir erstmal schön trinken. Also wahrscheinlich werde ich am Ende des Abends wieder ganz, ja, Wein 1, der ist super, es ist der Lieblingswein. Im Moment ist er noch ein bisschen sperrig. Aber interessant, herausfordernd. Bla.
Gut.
Also zur nächsten Herausforderung.
Ja, genau, zur nächsten Herausforderung. Wir sprechen zuerst über die Ausstellung Yes, Yes, Yes. Warholmania in Munich. Zu Andy Warhol muss man eigentlich, denke ich, nicht mehr so viel sagen, einerseits. Andererseits hat er eine Biografie, wie eigentlich eine Figur aus einem Roman, kann man sagen. Er hat gelebt von 1928 bis 1987, ist der Sohn polnischer Einwanderer, ist in Pittsburgh, Pennsylvania geboren, stammt dann entsprechend auch aus bescheidenen Verhältnissen. Sein künstlerischer oder beruflicher Werdegang hat begonnen, er hat Commercial Art studiert, also Werbegrafik. Er wurde dann auch dementsprechend Werbegrafiker in New York, da auch kommerziell sehr erfolgreich. Und da hat er dann auch dann, weil ihm das, er wollte dann halt Kunst machen und hat dann da so nach und nach angefangen, Kunst zu produzieren. Die ersten beiden Ausstellungen sind dann gefloppt. Er hat nichts verkauft. Und dann, so nach und nach, kommen wir eigentlich auch in Medias Res. Da ging es dann bei ihm los. Und ich würde vorschlagen, wir steigen jetzt mal in die Ausstellung ein. Was war denn so euer Eindruck?
Ich würde gerne noch eine Bemerkung machen zur Warholmania. Es ist zwar quasi eine kombinierte Ausstellung, also im Museum Brandhorst zusammen mit einer spezifischen Retrospektive seiner Filme auf dem Filmfest München, was jetzt von Ende Juni bis Anfang Juli 10 Tage war, wo sehr, sehr viele von seinen Filmen, die er in der Factory produziert hat, auch gezeigt wurden als Hommage. Und das heißt, die Ausstellung war durchaus beabsichtigt, in diesem Kontext zu sehen. Und jetzt
Hast du da irgendwelche Verbindungen? Weil du hast ja ein paar Filme gesehen. Hast du irgendwelche Verbindungen gesehen zwischen der Ausstellung und den Filmen, die du gesehen hast?
Da können wir vielleicht noch dazu kommen. Also, okay. Ich wollte es nur bemerken, um die Ausstellung nochmal, bevor wir jetzt eben in die genaue Ausstellung nochmal mehr Kontext zu geben.
Okay. Ja. Wir hatten ja in der Vorbesprechung, also da habe ich ja gesagt, ich fand die Ausstellung vom Konzept her gut und ihr hattet beide so, nee, weiß nicht. Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Also was ich persönlich gut fand, war, dass sie die Bilder schön geclustert haben nach Räumen. Also wirklich schulbuchmäßig. Ich glaube, also du kommst, das ist das komplette Untergeschoss vom Brandhorst, was ich sehr schön fand. Ich glaube, sie haben ihr ganzes Magazin mal leergeräumt und alles an die Wände gehängt, was sie haben. Also der erste Raum, den du reinkommst, da stehen lauter Fernsehmonitore, netterweise mit Stuhl davor, du musst nicht stehen. Und du kannst dir halt Andy Warhols TV angucken. Das lief, glaube ich, von 1980 bis 83, glaube ich, waren so halbstündige Sendungen. Dann gab es den ersten Raum, wo eben sehr viel Grafik von ihm zu sehen war, was wir eben gehört haben, also die Gebrauchsgrafik, die er gemacht hat. Dann gab es den Raum mit den Siebdrucken, die man so kennt, die Marilyns, hatten fast einen Raum für sich alleine, was ich sehr schön fand. Dann gab es den Raum Ladies and Gentlemen, wo es um Transvestitenfotos geht und so weiter. Das fand ich eigentlich sehr schön. Also es war wirklich sehr, ja, ich möchte mal sagen, klassisch aufgehängt. Also man konnte da wirklich reingehen, man konnte eine Entwicklung nachvollziehen und das fand ich persönlich eigentlich ganz gut.
Ja, also meine Sache war tatsächlich, und das ist jetzt dem Museum auch nicht vorzuwerfen, ich fand halt die Ausstellung dadurch eingeschränkt, dass sie sich halt nur auf Werke aus der Sammlung Brandhorst beschränkt hat und das, also sie haben natürlich alles aus seiner Karriere, also in der Progression auch gut abgedeckt, nur manchmal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, hätte ich es, glaube ich, lieber gefunden, wenn es irgendwie noch einen Fokus von mehr Werken aus der Periode hätte geben können, oder um bestimmte Aspekte besser auszuleuchten. Das war so meine Sache, aber das ist, wie gesagt, das ist gar kein direkter Vorwurf, weil die Sammlung halt das hat, was die Sammlung hat, und im Gegensatz zur zweiten Ausstellung, die wir sprechen, auch keine Leihgaben dargestellt hat, sondern wirklich nur Werke aus der eigenen Sammlung.
Aber dafür war es eine ganze Menge. Also wie gesagt, es war das komplette Untergeschoss und jeder Raum war, wie ich fand, voll.
Halt auch im Kopf, es gab halt auch schon mal eine Warhol-Ausstellung vor ein oder zwei Jahren, meine ich, wo sie quasi in den hinteren, also abgesehen von dem großen Raum, der Rest des Untergeschosses waren nicht nur Künstlerbücher von Andy Warhol.
Ah, okay.
Und da hat man auch mal gesehen, also dass man auch, wie gesagt, diesen ganzen Ausstellungsraum, der seine ganze Karriere abgedeckt hat, auch nur mit seinen Künstlerbüchern und seinen frühen grafischen Werken und Zeichnungen abdecken konnte und die intensiv betrachten konnte. Und das wahrscheinlich habe ich unter dem Eindruck dieser Ausstellung natürlich das Gefühl gehabt, naja, wäre schon schön gewesen, da hätte man schon irgendwie mehr zeigen können. Aber vielleicht gehen wir einfach überhaupt mal auf die Werke auch ein, die so gefallen haben oder die aufgefallen sind.
Ja, also ich kurz dazu nochmal, ich würde mich da auch dir anschließen. Also ich fand ja auch, ohne dass ich jetzt, ich habe mich da im Vorfeld schon mit seinem Werk schon auseinandergesetzt, aber also ich fand, das war alles schon stringent präsentiert. Und von der Aufmachung her war das auch super, aber ich hatte schon den Eindruck, dass es da irgendwie Lücken gab und dass einiges, was relevant gewesen wäre, nicht gezeigt worden ist, weil man es halt nicht hat und weil die halt ohne Leihgaben operiert haben. Aber davon abgesehen natürlich, was die alles haben, ist natürlich beachtlich, keine Frage.
Also ich muss gestehen, ich hatte mich noch nicht so wirklich mit Warhol auseinandergesetzt. Also klar, mein Gott, natürlich kenne ich die Marilyns, aber deswegen fand ich es auch schön, mal 10 von ihnen nebeneinander zu sehen. Also für mich war es ein guter erster Eindruck, sagen wir es so. Also für mich war das ein schönes Sprungbrett. Und wenn das der Sinn der Ausstellung war, fand ich, ist es gelungen. Okay. Klar, wenn man natürlich mit der Erwartungshaltung reingeht, ich kenne schon viel von ihm und ich möchte jetzt gern tiefer eindringen, eben wie zum Beispiel nur eine Künstlerbücher sehen. Logisch, das kann sie natürlich nicht bieten.
Die Pinakothek der Moderne hatte die staatliche grafische Sammlung, hatte halt auch, ich meine, vor 2 Jahren eben ein ganzes Zeichnungskonvolut von seinen frühen Zeichnungen. Einfach 200 Zeichnungen von ihm an der Wand, wo du einfach einen bestimmten Aspekt seiner Arbeit und seiner frühen Arbeit und seiner Entwicklung auch, also einfach umfassend betrachten konntest. Und also, ich weiß nicht, also das war so ein bisschen etwas, was mir eigentlich manchmal in Ausstellungen lieber ist, deswegen. Das kann ich nicht verlangen, aber ich, genau. Das ist jetzt auch nicht, also Kritik am Kurator und der Sammlung gedacht, aber das ist schon etwas, was ich für mich selber bemerkt habe, also für meine eigenen Sehgewohnheiten. Ja, aber wahrscheinlich, es ist sicherlich ein guter Überblick, aber eben halt ein Überblick.
Aber lustigerweise hat ja die Hypo Kunsthalle mit Keith Haring nichts anderes gemacht. aus der wir, glaube ich, alle positiv rausgekommen sind aus der Ausstellung. Und das ist auch nur in Anführungsstrichen Überblick. Einfach weil die beiden natürlich auch irre witzigen Output hatten. Also die haben ja produziert wie nichts Gutes.
Okay, aber da kommen wir dann später dazu. Da würde ich dann zumindest teilweise widersprechen. Aber da können wir später noch dazu kommen. Jetzt, okay. Ich schilder einfach mal den ersten Eindruck, den ich hatte, als ich in die Ausstellung runtergekommen bin. Und zwar der erste Eindruck, der auffällt, ist tatsächlich ein Werk, was nicht von Andy Warhol ist. Ich glaube, das einzige Werk in der ganzen Ausstellung, was nicht von Andy Warhol ist, sondern es ist eine Fotografie von Louise Lawler, nennt sich Plexi, Adjusted to Fit. Und zwar, das Konzept von dieser Künstlerin ist, sie fotografiert Kunstwerke im Rahmen von Auktionen oder Ausstellungen oder im Transport zwischen Museen und so weiter, produziert die dann als Fotos und auch dann auf Wandtapeten, die tatsächlich auch den Wänden im Ausstellungsraum angepasst sind. Und dieses erste Werk belegt wirklich eine komplette Wand, und Plexi kommt daher, dass es Andy Warhol Skulpturen sind, also die berühmte Brillo Box, Campbell Soup Can Karten und so weiter, die in ihren Plexiglaskästen, die sie schützen, einfach abfotografiert wurden und dann diese Ausschnitte von diesen Fotos auf diese lange Wand im Untergeschoss im großen Raum
produziert werden. Drauf gezerrt, ja. Halt sozusagen, weil es halt jetzt der Titel schon sagt,
ja. Adjusted to fit.
Genau, angepasst. Dass es
und halt man kommt in die Treppe runter die und gleich links fällt das Auge sofort auf diese große Wandtapete. Also es ist ja interessant, also dann gleich auf eine Reproduktion von jemandem, der vielleicht eben in seiner Kunst mit Reproduktionen arbeitet.
Ja, ich fand das auch eine sehr schöne, eigentlich eine sehr passend eigentlich für Warhol, ja. Der hat ja auch Sachen reproduziert und seriell wiederhergestellt und wiederhergestellt und da ist einfach auch nur eine Reproduktion von was. Ja, fand ich eigentlich sehr, sehr passend, ja.
Ein bisschen rausgefallen ist dann vielleicht, sind die Fotos von Richard Avedon. Also es sind ja auch noch zwei Fotos von ihm da, wo er eben Mitarbeiter der Factory zeigt. Das fällt dann fast ein bisschen raus. Also wenn man jetzt die Louise, wie hieß sie nochmal?
Lawler,
genau. Wenn die passt, finde ich, in den Kontext von Warhol. Der Avedon war für mich einfach so, ja, hübsches Foto.
Hast du die Avedon-Ausstellung im Brandhaus gesehen?
Nein,
nicht. Nee, genau. Da war das auf der ganzen Breite der Wand, wo jetzt das Bild von Louise Lawler ist, war das...
Also ein Großformat.
War das Großformat draufgezogen auf die ganze Breite, eben dieses...
Ja. Und das waren...
Also, dieses Avedon-Foto. Ja.
Und Avedon hatte damals auch eben mehrere solche großformatigen Bilder projiziert und da war quasi auf jeder von den Wänden war eins von diesen großformatigen Bildern. Also wie heißt Allen Ginsberg und seine Familie war ein so großes Bild und dann glaube ich das Militärkomitee, was den Vietnamkrieg verantwortet hat, war auch so eine große Fotografie.
War gegenüber
der Factory von Warhol, was eigentlich ziemlich geil war, wenn man sagen muss.
Und dann so ein bisschen abseits dann im Eck war dann, glaube ich, auch nochmal ein Porträt von Warhol, wie er so sein Shirt hochzieht und man sieht dann die Schusswunden von seinem Attentat.
Ja. Ja.
Von so fand ich das jetzt gar nicht unpassend.
Dann war aber natürlich mickrig, wenn du das...
Ja, klar.
Wenn du das in der
Also offensichtlich gehört die große Ausgabe halt leider nicht in die Sammlung Brandhorst. Oder wenn, dann konnten sie sich im Rahmen der Ausstellung nicht ausstellen.
Ja, und es hing halt so verschämt unter der Treppe und irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja. Aber gut.
Aber eigentlich ein tolles Foto.
Ja, ja. Natürlich. Ja. Ich würde sagen, alle einfach dann Fotos sind toll.
Wo wir gerade in der Ecke auch sind, was mir da noch gefallen hat, war der Schaukasten mit dem Künstlerbuch von Andy Warhol, Index, von 1967, wo er wohl auch selber mit seiner Idee spielt, weil Index ist ja auch, also eine seit dem Englischen, ist ja eine Auflistung oder eben auch eine Liste von verbotenen Dingen, also von
Dinge,
die auf dem Index stehen. Ich glaube, damit spielt er und das waren auch so kinderbuchmäßige Pop-ups von seiner Hans Tomato Can und so weiter drin. Aber was halt auch lustig war tatsächlich eine Seite, ich glaube, war mit Absicht auf ein Interview aufgeschlagen, was wohl ein deutscher Journalist mit ihm geführt hat. Was sehr lustig war, weil es ist ja sehr langwierige, ausholende Fragen und Warhol hat nur immer sehr knapp geantwortet und was ich sehr eigentlich amüsant fand, war, dass die ausholenden langen Fragen des deutschen Journalisten in so einem altdeutschen Skript
in der Frakturschrift,
dargestellt wurden und Warhol in, glaube ich, in Arial oder sehr klaren einfach nur kurz I don't know oder I don't really think about that und dann danach wieder 3, 4, 5 Zeilen Paragraph Skript, der Frakturskript hat eine Frage. Also es fand, also das hat irgendwie, fand ich irgendwie, naja, neckisch halt.
Ja, bin ich auch eher so dran, ja, okay, kann man machen.
Ja, schade, dass man noch nicht das ganze Künstlerbuch einsehen kann.
Genau, ja. Also ich bin gleich im ersten Raum hängen geblieben, ehrlich gesagt, bei seinen grafischen Frühwerken. Bei den Frühwerken so, genau, und ach, das ist ein schönes Wort, das Frühwerk. Also wirklich bei seinen Gebrauchsgrafiken. Also er hat da irgendwie eine Serie, glaube ich, für die Glamour gemacht, wo er einfach Schuhe gemalt hat. Und die hieß halt auch noch A la recherche du chou perdu. Also auf der Suche nach dem verlorenen Schuh. Und das Ganze dann halt mit Zitaten aus Literatur oder Pop, Shoe or not to shoe, keine Ahnung. Also das hört sich jetzt völlig albern an, aber ich fand...
Uncle Sam wants shoe.
Genau. Solche Sachen. Und ich fand es einfach schön zu sehen, wo er herkommt, weil das kannte ich ehrlich gesagt noch nicht, sein dieses grafische Werk oder einfach eben wirklich die Arbeiten, die er jetzt ganz doof für Geld gemacht hat als Grafiker, verdammt, und eben nicht als Künstler. Und ich fand einfach damals schon den Blick einfach toll. Also von Anfang an hat er dieses Plakative, finde ich, sehr gut drauf gehabt, was dann zum Schluss auch einfach sein ganzes Werk durchzieht. Er macht eine Strich, eine Linie, eine Farbe und es passt. Und es ist ein Punkt und es ist, ja, es passt einfach.
Und gerade die Geschichten mit den Schuhen und seine frühen Sachen, die waren so keck irgendwie und hat mich dann in gewisser Weise dann doch wieder an, auch wenn es vom Stil gar nicht passt, aber so von der Frischheit hat mich das total an Florian Stadtheimer dann doch wieder erinnert.
So ein bisschen, ja.
Von Farben her, so ein bisschen. Und also fand ich auch gut. Bemerkenswert ist die Technik, wie er das gemacht hat. Das ist die sogenannte Blotted Line Technik. Also ich denke, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er gilt da als Erfinder. Das funktioniert so, man fertigt eine Zeichnung an. Dann nimmt man so ein Durchsichtpapier, also ein Pauspapier, zeichnet das nochmal ab und nimmt dann irgendwie Tusche oder andere Sachen, andere Farben und malt es dann drauf und hat es aber vorher dann auf einem Faltblatt sozusagen fixiert und kann dann mit der noch feuchten Tusche kann man das dann sozusagen rüberpausen. Und es sieht dann so aus, wie es dann sich dann halt darstellt, so gedruckt halt, sozusagen. Und man kann dann, manche Linien werden dann dünner und manche Linien werden halt dann irgendwie fetter, je nachdem, wie dick man da die Tinte aufträgt. Okay. Hat den Vorteil, dass es gleich so ein reproduzierten Charakter ist, weil es auch eine Reproduktion darstellt. Und hat es dann nachträglich dann mit Farben dann ausgemalt, also mit Wasserfarben oder so. Ja. Und hatte dann zum Teil dann, also die späteren Sachen hat er dann auch schon zu so Ausmalpartys dann geladen, wo er dann Leute dann hat, was weiß ich, so eine Party geschmissen, wo er Leute dann jetzt am Beispiel des Schuhs zum Beispiel den Schuh hat ausmalen lassen irgendwie. Und dann kam dann natürlich, was weiß ich, 50 verschiedene oder keine Ahnung, Schuhe raus. Und das hatte dann auch schon wieder was von dem Factory-haften...
So ein bisschen, ja.
Von der Factory-haften Produktionsweise war damals schon angelegt eigentlich. Also finde ich schon super spannend. Ja. Und der Stil hat mir auch sehr gefallen von seinen frühen Sachen.
Da ist es halt... das wird halt auch noch sehr viel deutlicher. Ich habe jetzt den Katalog auch damals mitgebracht von dieser Zeichnungsausstellung in der Pinakothek der Moderne, wo du halt wirklich die ganzen Zeichnungen und von ihm aus den 50er Jahren siehst. Und da wird es eben teilweise sehr deutlich, weil dann halt nimmt das Positiv quasi von dieser Blotted Line Technik, manchmal ist einfach die Bleistiftzeichnung, das Positiv und das Negativ, also mit an dieser Wand gehängt und du siehst das sofort. Und also da wird dann eben aus diesem ganzen, dieser Gruppe und dieser von Zeichnungen wird halt sehr deutlich, eben genau illustriert halt die Technik eben sehr gut, die du gerade beschrieben hast.
Ja.
Aber da in dem Fall bei den Zeichnungen sind es ja bei ihm noch so ein bisschen der Prozess. Also die Bilder sind dann teilweise einfach, die sind eigentlich zu großen Teilen nicht ausgemalt oder sonst was, sondern er probiert sich an dieser Technik aus, er studiert die und, das sieht man dann eben dann sehr gut.
Was ich auch bemerkenswert fand, dass schon in den frühen Werken, also jetzt nur mal ein paar Namen zu nennen, zum Beispiel von 57 Two Male Heads oder 58 Standing Male, schon gleich die
wie soll ich sagen, oder ja, gerade 59 Male Heads sind dann da auch küssende Männer abgebildet. Also er hat schon relativ früh eigentlich seine Homosexualität offen ausgelebt, was ich auch sehr bemerkenswert finde eigentlich für einen Künstler. Und ich glaube, dass es zu der Zeit schon viele Künstler gab, die auch schwul waren, aber die sich das nicht getraut haben, das offen zu zeigen, weil es ihnen kommerziell geschadet hätte. Und ihm war das anscheinend völlig gleich.
Da ist vielleicht ein Anknüpfungspunkt, wie die Anke vorhin gefragt hat. Das wird in seinen Filmen auch sehr deutlich. Also ich habe mir, gut, die Filme sind natürlich dann aus den 60er Jahren. Ich habe mir zwei Filme auf dem Filmfest angeschaut. Einmal Vinyl aus dem Jahr 1965 und einmal San Diego Surf aus dem Jahre 1968. Also Vinyl ist halt vielleicht eher ein bisschen typischer. Das ist eine Adaption
Von
Clockwork Orange von Anthony Burgess. Glaube ich, eine der ersten Filmadaptionen. Also fünf Jahre vor Kubrick und so weiter. Und da wird es halt sehr deutlich, weil das ist halt so ein Single-Shot irgendwie eine Stunde lang in den Factory-Räumen und da wird es sehr deutlich, also die homoerotischen Untertöne der Geschichte und wie er es dann umsetzt, also auch gerade die Folter-Szenen mit dem jungen Alex, die haben dann schon so einen homoerotischen, leichten Sadomaso-Unterton. Und also das kommt aus seinen Filmwerken dann auch raus. Also
gut, aber Factory war ja schon Ende 60er, glaube ich.
Mhm. Das war, ja.
Das heißt, da war eigentlich schon die Zeit schon irgendwie...
Ja, nee, weil du nach einem Anknüpfungspunkt gefragt hast, also wo sich vielleicht die zwei Filme, die ich gesehen habe, verknüpfen mit den, abgesehen halt von dem Foto von Richard Avedon, wo halt die Hälfte der Leute hatte ich halt in den Filmen gesehen, auf diesem Foto. Aber das kommt sehr deutlich raus. Gut, San Diego Surf ist wiederum ein bisschen untypisch, weil es in Kalifornien gefilmt hat, wobei das da lustig ist, dass da quasi so ein bisschen die zynische New Yorker Städtersicht auf die komischen Leute in Kalifornien, die da am Strand leben, mit ihrer Surferkultur ein bisschen rauskommt. Also das wird jetzt auch zu weit abschweifen, aber weil du vorhin gefragt hast, ist mir eingefallen, dass...
Aber eine Frage, wie war der Weine?
Ich fand schon gut, also es hat, wir sind es halt zum Beispiel auch nicht mehr so gewohnt, so eine einzelne Einstellung zu betrachten, also war teilweise merkst du halt, wie er improvisiert wurde, und was halt auch sehr deutlich ist, dass sie einfach auf allen möglichen Drogen drauf waren, und nachdem dann quasi das Skript durchgesprochen, also was nachdem das Lustige ist, nachdem das Skript durchgesprochen ist, geht es dann weiter, also man muss dann sagen, die Beethoven-Musik aus dem Buch, aus dem Text, die auch Kubrick aufgreift, hat Andy Warhol einfach durch Motown und 60s Sound ersetzt.
Ja.
Und nachdem du merkst, okay, das Skript ist gesprochen, Alex ist wieder geheilt oder was weiß ich was, siehst du einfach an, wie sie einfach alle vor der Kamera koksen und dann zu der Musik tanzen und austicken. Nochmal 10 Minuten lang.
Und zwar wahrscheinlich nicht gespielt.
Das war nicht gespielt. Nein. Das ist jetzt deutlich, wie einer rumgeht und alle gehen immer hin. Ja.
Okay.
Ja, also es hat sich schon gelohnt. Also vor allem, weil ich auch im Museumskontext nehme ich mir halt nicht die Zeit, mir einen 60-minütigen Film anzuschauen. Genau, und im Rahmen von einem Filmfest, dann gehe ich einfach ins Kino, dann weiß ich, ich sitze hier eine Weile, die Stühle sind gemütlich, ich sitze nicht auf irgendwelchen Bänken oder irgendwelchen Konferenz, irgendwelchen Schul-Aula-Stühlen oder so. Und da nimmt man sich halt eben auch die Zeit, so eine Videoarbeiten, Filme zu betrachten, was jetzt eben in den klassischen Ausstellungsräumen halt manchmal ein bisschen, also bei länger als 20 oder 25 Minuten einfach anstrengend ist.
Ja, das stimmt. Also länger als 20 Minuten Videokunst ist im Museum eigentlich immer schwierig, weil man kommt dann immer zu einem falschen Zeitpunkt dann an den Film ran. Dann muss man, wenn es schlecht läuft, auch noch irgendwelche Kopfhörer aufziehen, die schon irgendwie keine Ahnung, was für Leute vorher anhaben.
Keine Details.
Ja, genau, keine schmutzigen Details.
Okay, dann aber weiter. Wollen wir noch...
Also ich persönlich mochte die Serie Ladies and Gentlemen sehr gerne und die Shadow Paintings. Ladies and Gentlemen sind Fotos von Transvestiten. Also sie haben, glaube ich, dann die Factory-Mitarbeiter oder nur er, ich weiß es jetzt gerade nicht, Transvestiten in New York angesprochen und gesagt, wir würden sie gerne fotografieren. und sie dann halt künstlerisch bearbeiten, diese Bilder, und die konnten sich dann selber aussuchen, wie sie dargestellt werden wollten. Also es ist jetzt irgendwie keine Ausbeutung oder weiß der Geier was, Aneignung von irgendeiner Kultur, sondern einfach für mich eine Darstellung eben mit den Mitteln, die Warhol zur Verfügung hatte. Und ich fand das einfach sehr spannend zu sehen, dass er halt diese Fotos bearbeitet hat mit farbigen Papieren, teilweise mit Siebdruck nochmal drüber, auch einfach nur mit Farbe drüber. Und ich fand, das wirkte einfach unglaublich modern. Also sie waren, glaube ich, Ende der 60er. Ich habe es ja blöderweise
1975 habe ich mir aufgeschrieben.
Ah, doch noch, okay.
Also ja, trotzdem. 75, 76. Ja. Ja.
Also ich muss gestehen, mich haben sie total an die 80er erinnert. Also ich musste sofort an die ganzen Duran-Duran-Plattencover von Assorted Images denken. Und gleichzeitig, also für mich war das schon ein Ausblick auf die 80er, weil die kamen mir einfach sehr, sehr modern vor. Und gleichzeitig ein totaler Rückgriff auf so Collage-Techniken, wie wir von Dada kennen, von Kurt Schwitters. Also eben auch die mit Papier gearbeitet hat, mit Zeitungsausschnitten und so weiter. Also ich fand, das war so ein... Da kumulierte für mich quasi ein ganzes Jahrhundert in einem Bild. Das ist jetzt wahrscheinlich viel zu hoch aufgehängt, aber vor den Bildern habe ich, glaube ich, am längsten gestanden. Weil ich da auf einmal das Gefühl hatte, da ist so viel drin, was schon war und was noch kommt. Und es hat gleichzeitig eine politische Aussage, eben dass Transvestie oder Travestie, was völlig Normales ist. Nee, nicht Travestie, Transvestien, genau. Diese Vokabeln... Das ist einfach eine völlig okaye Art ist, die Sexualität auszuleben, dass sie gefeiert werden kann, dass sie bunt und fröhlich dargestellt werden kann. Also für mich war das schon eine sehr starke politische Haltung und gleichzeitig eben in einer künstlerischen Ausdrucksfähigkeit, die mich persönlich wirklich sehr beeindruckt hat.
Also was ich auch, ich weiß nicht, ob das dieselbe Technik war, aber in dem gleichen Raum war ja auch das Rolling Stones Bild Love You Live und dann noch der Schädel, also das Skull.
Ja, genau, ja.
Und da fand ich auch, also ich glaube, das war auch dieselbe Montagetechnik sozusagen. Was ich da total beeindruckend fand, man hat ja Warhol vereinzelt vorgeworfen, das sei alles so flach und so 2D und da gibt's nichts dahinter, hinter den Bildern. Und da hat er eigentlich dann das so ein Stück weit widerlegt, weil er eigentlich, klar, es war immer noch 2D, es war immer noch flach, aber es war vielschichtig. Also er hat ja dann das teilweise Siebdruck, dann hat er irgendwie was dann mit Klarsichtfolie, wieder auf die Klarsichtfolie drüber.
Genau, und das Skull war ja, glaube ich, sogar mehrere Lagen.
Genau, Folie genau. Es waren sogar direkt mehrere Lagen Folie übereinander. Also da fand ich, hat er das sehr schön widerlegt, dass es dann doch auch in der Ebene sozusagen im 2D dann doch noch mehrere Schichten gibt und nicht nur das, was sich eben flach darstellt. Fand ich super.
Hattet ihr denn irgendein Lieblingsbild? Also ich jeder, oder?
Aber was, wo es da vielleicht auch noch ganz gut rauskommt, war in dem einen Siebdruck, der in demselben Raum ist mit dem Schädel.
Da waren wir ja gerade.
Ja. Nee, wir dachten bei dem Rolling Stones.
Doch, nee. Ich hatte auch das mit dem Schädel gesagt. Also,
Entschuldigung, da habe ich ja gerade.
Ah, genau. Und
ich habe nämlich gerade ein Zitat gesucht, aber ich habe
leider nicht gefunden. Und da fällt mir jetzt auch wieder ein, was mir unter anderem auch gefehlt hat in der Werkschau, waren die Death and Disaster Series.
Da hatten sie eins von da, hatten sie diese Mustard Race Riots da.
Stimmt, ja, richtig.
Aber das war das Einzige. Das war
genau, aber die hatte nur richtig derbe Sachen in dem Bereich
gemacht.
Ja, also weil da bin ich durch den Schädel, bin ich an die Death and Disaster Series erinnert worden. Vielleicht kurz zur Erklärung, was das sein soll. Der hat eine Serie, also Warhol hat damals eine Serie von Bildern gemacht, zum Teil aus Zeitungsausschnitten von irgendwelchen schlimmen Unfällen oder Leuten, die sich selber umgebracht haben. Das hat er halt dann aufgegriffen und eben in Werken verarbeitet und zum Teil also wirklich derbe Darstellungen eigentlich.
Genau,
also
die Mustard Race Riots, die da hängen, sind irgendwie ein relativ großformatiges Bild, ich weiß nicht, 3 Meter mal 3 Meter, keine Ahnung.
Ja.
Und die Hälfte ist halt senffarbene Leinwand und die andere Hälfte sind halt eben Fotos gedruckt mit Senf, also mit Senffarbe überlegt. Und das sind halt Rassenunruhen, das ist von 1963 das Bild. Und das ist der einzige, das ist genau der Raum, in dem auch die Marylands hängen. Also auf der einen Seite hängen die Rassenunruhen und direkt gegenüber hängen die 10 Marylands. Ja. Was ich eine ganz spannende Aussage fand. Also die Kombination mochte ich eigentlich gerne. Weil er, glaube ich, die Marylands auch erst gemacht hat nach ihrem Tod.
Ja.
Also es war für mich dann eben einfach nicht so, hey, da ist ein Star und ich mache ein Bild davon, sondern ich fand, das war schon eine Aussage, da war mal ein Star und ich sorge jetzt dafür, dass ihr Bild noch länger erhalten bleibt. Und gleichzeitig war dann eben in dem Raum diese Rassenunruhen, auf die eben auch der Scheinwerfer verdammt nochmal gerichtet werden sollte und auf die er aufmerksam machen wollte mit seinen Mitteln.
War ja auch eigentlich ähnliches Motiv dann, wenn man so sagen will, bei Jackie Kennedy zum Beispiel, die ja auch dann sozusagen an ihrem Tiefpunkt, also nach der Ermordung von John F. Kennedy, hat er sozusagen dargestellt. Oder Liz Taylor war auch ein bekanntes Beispiel, die hat er auch dargestellt, als sie gerade den Tiefpunkt in ihrer Karriere hatte. Ja, also ist schon irgendwie, wenn man so will, ein Stück weit auch Vergänglichkeit des Ruhms, Vergänglichkeit von Personen, dann sozusagen, wenn man will. Auf der anderen Seite gerade die Death and Disaster Series fand ich irgendwie ein missglückter Versuch, irgendwie da irgendwie Tiefe in die Tiefe gehen zu wollen, irgendwie. Weiß ich nicht. Dürfte mir gerne widersprechen.
Auf was ich in diesem Raum eigentlich noch eingehen wollte, es geht so ein bisschen unter, weil er von diesen Marilyns und Master Brayshire dominiert wird, aber eigentlich hat mir eine Zeichnung ganz gut gefallen von 1961, die auch in dem Raum hängt, die nennt sich Journal American, und zwar hat er da quasi die Titelseite einer New Yorker Zeitung abgemalt, hat aber den kompletten Text rausgelassen, sondern er hat nur die Bilder nachgezeichnet und nur die Schlagzeilen wiedergegeben, und ich glaube, es wollte schon auch so einen Kommentar von sich, also dass die Leute halt, wie die Aufmerksamkeitsspanne eigentlich gerichtet ist. Mhm. Sie ist auf Bilder, sie ist auf Schlagzeilen gerichtet. Und gar nicht mal vielleicht auf die Substanz oder den Text oder den Hintergrund oder sonst was.
Ich habe das irgendwie
ich fand das irgendwie ganz gut destilliert. Ja.
Also ich fand das auch gut, und ich habe da auch sehr schmunzeln müssen. Aber ich dachte eigentlich, es wäre Kritik an den Medien, nicht an den Betrachter, sondern naja, was steht da schon drin sozusagen. Ja. Also sprich, die Medien, ja, Schlagzeile, ja. Und dann haben sie so ein bisschen ein Layout, wo sie immer machen, und ansonsten Inhalt.
Ja und nein, aber das Layout versucht ja auch den Leser zu leiten, und der Leser lässt sich davon verführen. Also es ist schon, glaube ich, auch vielleicht jetzt auch sogar ein Henne-oder-Ei-Problem.
Ja.
Wurde erst die Aufmerksamkeitsspanne kürzer durchs Fernsehen und mussten deswegen die Zeitungen, also ich meine, wenn du dir ältere Zeitungen anschaust, früher, da waren ja die Titelseiten fast nur Text, wenn du so eine ganz alte New York Times oder so siehst. Da sind ja keine Bilder drauf.
Und eine alte Fanz sozusagen.
Ja. Ende des 19. Jahrhunderts fingen ja diese Evening News an mit den Zeitungsjungen, die ausgerufen haben. Und da gibt es halt die Theorie, dass die natürlich Schlagzeilen ausgerufen haben. Eben, keine Ahnung, 30 Tote bei Eisenbahnunglück.
Ja.
Und dass dadurch einfach der Zwang plötzlich da war, Schlagzeilen schreiben zu müssen, damit die Jungs was zum Ausrufen hatten.
Ja.
Also das war so.
Ah, okay.
Okay. Aber ich glaube, TV, spätestens in den 50er oder 60er Jahren, also TV und die andere Aufmerksamkeitsspanne, glaube ich, lenkt auch schon darauf, dass du mehr visuell arbeiten musst und mehr mit. Also, wie gesagt, da könnte jetzt dann abschreiben, aber das wollte ich auf jeden Fall erwähnt haben, weil ich fand es ein relativ, also ein starkes Werk, auch wenn es eben in dem Raum so ein bisschen unterging.
Ich habe schon wieder völlig vergessen, erst wo du meinst, ach stimmt, das hing ja auch noch richtig.
Ja. Nee, ich hatte es mir hier mit so einem kleinen Marker markiert, dass ich es noch unbedingt erwähnen wollte.
Nicht vergessen, das arme kleine Bild.
Ja. Nicht aus Mitleid, sondern weil es gut ist.
Ja, genau.
Dann kommen wir eigentlich auch schon. Nee, ich würde noch ganz gern zu den Shadows was sagen. Das war dann so ein Stück dazwischen. Das fand ich wirklich bemerkenswert.
Ja.
Das waren die Jahre 78, 79. Und das ist so ein. Also ich schaue ja immer ganz gern. Nicht nur, was die Künstler sonst so gemacht haben, was jeder schon kennt und ja klar, sondern ich schaue mir immer ganz gern die Sachen an, wo es irgendwie Brüche dann im Werk gibt und wo man sieht, dass sie sich mit anderen Sachen beschäftigt haben und andere Sachen ausprobiert haben. Ob das jetzt funktioniert oder nicht, ist schon nochmal was anderes. Aber das fand ich sehr bemerkenswert. Also die Bilder, das ist eine Bilderreihe, die Schatten darstellen sollen, die Objekte werfen sozusagen.
Ich glaube, er hat Fotos gemacht von Objekten, die Schatten werfen.
Genau, und hat die dann abgemalt sozusagen.
Genau.
Aber
ist
schon sehr abstrakt dargestellt.
Ja.
Also ich glaube, ohne das, ich hätte jetzt, glaube ich, die...
Ich erkenne nichts.
Als Schatten, ich glaube, nur in einem Fall hätte ich es als Schatten möglicherweise erkennen können. Ansonsten war das sehr abstrakt und eigentlich im starken Gegensatz zu seinem sonstigen Werk, da er eigentlich sehr, sehr gegenständlich operiert hat. Ja.
Genau, das fand ich auch so toll, genau. Also ich mochte das Shadows, ganz toller Titel, Shadows von 78.
Ja.
Sehr gut, das bestand halt nur aus Rot und Schwarz. Das waren eigentlich zwei Farbflächen, also wirklich ganz wundervoll abstrakt. Ich kann es auch gar nicht anders beschreiben. Das ein anderes Bild, was noch in dem Raum hängt, hieß Diamond Dust Shadow. Das war von 79. Das war über Eck gehängt, das fand ich auch sehr schön. Also das ist jetzt auch keine neue Idee, Bilder über Eck zu hängen, aber das war einfach recht großformatig, also auch wieder so 2x4 Meter, würde ich sagen, und eben über Eck. Und du hattest halt überall diesen Diamantstaub drauf. Also es glitzerte.
Es
hatte so ein bisschen diese Disco-Optik.
Ja, es war echt Glasstaub eigentlich.
Oder sowas,
also, ja. Ja, es war über Glas.
Ah, okay.
Und was ich auch spannend fand,
dass, also ich weiß nicht, ob das die ganze Reihe war, aber zumindest das, was rechts von dem Diamond Dust Shadow hing, ich glaube, das hieß nur Shadow. Ja, genau, nur Shadow von 78, dass das im Siebdruckverfahren, dass er das im Siebdruckverfahren gemacht hat. Und da fand ich eigentlich spannend, was man im also das hätte ich jetzt eher gesagt, okay, da ist man mit dem Pinsel irgendwie drüber oder so, also was man mit dem Siebdruckverfahren alles darstellen kann, fand ich auch spannend.
Stimmt, aber ich glaube, das mochte ich sogar an diesem Rot-Schwarzen, dass du wirklich die Pinselstriche gesehen hast.
Ja.
Also das war, da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, wie bei seinen frühen grafischen Arbeiten, du siehst die Arbeit, die er da reingesteckt hat. Während bei den ganzen Collagen, komischerweise, habe ich nicht das Gefühl, dass du sie siehst, weil es ist eben so clean, es sind die Farbflächen, die da einfach drauf sind.
Genau, aber ich glaube, das soll mir auch gar nicht sein.
Nee, natürlich nicht. Aber genau deswegen fand ich es einfach schön zwischendurch mal so, ach guck, das kann er auch.
Nee, es war
also die, fand ich den, super. Das war echt so mein Lieblingsraum.
Also ich hätte noch eine Bemerkung zu dem Diamond Dust Shadows, was mir dann aufgefallen ist, weil es ja eigentlich, es waren nicht, also 6 Leinwände, die nebeneinander gehängt waren. Und davon waren es also 5-mal, also in der Struktur und wie die Schatten gemalt wurden, auch dieselbe Leinwand und das 5. von links, das Bild, war quasi invertiert, wo der Diamond Dust, also wo die Struktur, also in den anderen war es so, dass die Struktur, die links und unten war, mit Diamond Dust hell gemacht wurde und Sparkling und dann mit so Schatten dazwischen. Und dieses eine Bild war halt anders in dem Sinne, dass halt quasi die Ecke, die vorher dunkel und schwarz war, war mit Diamond Dust belegt und die hat dann geschienen. Und dann, das war also ein ganz interessanter Bruch in dieser Reihe. Es ist immer dasselbe, stellt er da und dann plötzlich dieser Bruch, also dieses, also invertiert, aber nicht komplett invertiert, sondern nur in der groben Struktur invertiert und dann kommt wieder dasselbe. Also das fand ich, hat dem Ganzen eine zusätzliche Spannung gegeben beim Betrachten.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Und
ich war so von den Glitzern beeindruckt.
Ja. Ich habe jetzt,
Prinzessin im Bild.
Ich habe jetzt tatsächlich noch ein Buch, das ich zu Hause hatte, so
das
quasi aus dem
Bild. Seit 3 Tagen leer twittert.
The Philosophy of Andy Warhol von ihm mitgebracht. Und na, ich hatte nämlich, weil er mit dem Expressionistischen ankam, dann kam nämlich da sagt er nämlich was zu seiner Maltechnik. Da sagt er, usually all I need is tracing paper in a good light. I can't understand why I was never an abstract expressionist, because with my shaking hand I would have been a natural.
Ja, eben.
Und es ist eigentlich sehr lustig, wie er dann quasi diese Kunst, die ihm vorhergeht, die er dann später dann in seinem Spätwerk einfach mal mit dieser Shadow-Serie einfach quasi untersucht. Also dieses Buch ist von hier, das von ihm, von 1975 und dann irgendwie später kommt dann dahin, also 1978, probiert er sich ja quasi eine Art abstrakten Expressionismus.
Ich wollte sagen, eine Art Expressionismus. Ich hätte ihn jetzt niemals in den abstrakten Expressionismus gepackt.
Nein, aber das sind ja seine Vorgänge. Das hat ihn ja inspiriert.
Ja, also, ich hätte auch die Shadow Paintings jetzt nicht als abstrakten Expressionismus gesehen.
Hätte ich auch widersprochen. Aber was in die Richtung dann geht, ist dann das, was im großen Raum dann auch an der einen Wand ist, ist das Oxidation Painting. Das bezieht sich ja offensichtlich auf Jackson Pollock.
Ja, genau, das ist ja auch diese Drip-Technik.
Ja. Genau. Ja. Da würde ich jetzt auch vorschlagen, machen wir mal mit Wein 2 weiter vielleicht.
Machen wir jetzt schon Daumen hoch, Daumen runter? Oder? Ja, ne? Oder?
Nö. Also wir haben noch die 80er kurz vielleicht. Also da würde ich jetzt nicht zu viel
drauf verwenden. Willst du vielleicht trotzdem noch, oder sollen wir schon mal den Wein probieren?
Nee, meine ich ja. Ich würde kurz den Wein.
Okay.
Gut, Wein 2.
Schieben wir einen Wein 2.
Hey, ein Weißwein. Okay, so please. Die sind jetzt alle warm. Wir hätten irgendwie Manschetten besorgt.
Ja, ich sag's doch.
Damn it, das wusste ich nie.
Ja,
was hast du gesagt?
Ich hab Kühlakkus da.
Sag das doch. Wir trinken jetzt warmen Weißwein. Wird super.
Oh, der riecht aber.
Der riecht aber Wasser.
Der riecht aber schön.
Der ist
ich weiß
sehr
auch nicht,
scharf.
Wonach riecht denn der?
Ich riech nur
nach Gras. Nach
Pfeffer,
Gras.
Das war das Wort.
Nach Gras und Pfeffer, ja.
Mal gucken. Und Stachelbeere. Da ist jetzt Stachelbeere drin.
Oh ja.
Mhm. Okay, dann runter damit.
Oh, der Pfeffer setzt sich aber weiter durch. Oder ist es dieser Restgeruch?
Oh. Der ist jetzt aber sehr puschelig und sehr fruchtig und aber sehr viel Stachelbeere.
Aber ich finde es eine
schöne Stachelbeere.
Ein runder Wein?
Ja.
Ja. Nicht so biestig wie der erste?
Genau. Also mein erster Eindruck war, dass er ganz kurz ein bisschen nachlässt, aber dann, wenn er runtergeht, dann ist schon wieder voll.
Bleibt aber nicht viel von ihm übrig. Also ich finde, der erste hat einen längeren Nachhall. Da kommt der Pfeffer nochmal auf den Lippen. Ich hatte so 5 Minuten später das Gefühl, der ist immer noch da. Der finde ich, ist relativ schnell weg.
Nö, finde ich doch ordentlich stachelbeerig. Und so ein bisschen Gras.
Stachelbeere ist sowieso viel zu unterschätzt als Frucht.
Da gehe ich völlig mit d'accord.
Ja, das ist gut. Bringt die Stachelbeere zurück.
Stachelbeere. Nee, das ist okay. Ist, ja, Gott, nett. Ja.
Okay.
Gut.
Gut.
Haben wir das auch?
Dann haben wir das auch.
Ich muss meinen ersten probieren.
Genau, Nummer 1.
Wir brauchen wirklich Kühlakkus. Shit.
Das heißt, ich tue einfach die Weinflaschen kurz zurück. Nehmen wir das, oder?
Weiß ich. Wurscht, lass mal weitermachen.
Gut. Dann hätten wir noch die, also gab es noch einen Raum mit 80er-Jahre-Bildern. Da war einmal Joseph Beuys mit Camouflage drüber gelegt. Und Joseph Beuys in Glitzer. Und auch ein Selbstporträt von 1986. Ja, also Beuys, weiß ich nicht so recht, was er uns damit sagen wollte, ehrlich gesagt. Also
ich finde Glitzerboys super, aber den Raum fand ich ehrlich gesagt am schwächsten. Also irgendwie den Lenin an der Wand kannte ich lustigerweise. Ich hatte mal einen, das ist mir erst in dem Raum aufgefallen, ich hatte mal einen Andy Warhol Großkalender und da war die Marilyn drin natürlich, die Elizabeth Taylor und auch der Lenin. Aber ansonsten fand ich den Raum relativ beliebig, so ein bisschen Kapitalismuskritik. So ein
paar stimmt, das war noch davor, war noch das Symbole der Macht, das haben wir jetzt übergangen, genau. Das war das mit den Messern und mit Lenin.
Und da haben sie auch, das war noch ein bisschen so erzwungen, dann haben sie irgendwie eine Zeichnung, die $2 Bill von 1962 irgendwie reingehängt. So, ja, das gehört ja auch zur Kapitalismuskritik.
Ja. Boah. Eben, also den fand ich so sehr das
war so, ja, gold. War so ein bisschen erzwungen. Ja. Also, genau, 80er Jahre, ja.
Aber was hing denn da noch außer dem
Rohrschachbild? Ich habe mir aufgeschrieben noch, da hing das Rohrschachbild, eins von den Rohrschachbildern, was eben auch in so einer Art Blocktechnik gemacht hat, tatsächlich irgendwie nur die Hälfte der Leinwand bemalt und dann die quasi rübergeklappt, um dieses symmetrische Muster zu erzeugen. Ja. Da hat er wohl eine ganze Serie gemacht, da hing eins. Dann habe ich also die Knives, also diese überdimensionalen Messer, habe ich da irgendwie habe ich da noch in Erinnerung oder notiert. Genau.
Ach, die Knives waren jetzt nicht im. Nee, die waren bei dem Rohrschach und der Kapitalismusraum war die Dollarnoten der Linken und ich weiß nicht, was da noch hing.
Ja. Nee, das war viel Hammer und Sichel. Also in diversen Variationen.
Ja.
War jetzt nicht so spannend.
Ja, das waren so die Rauschmeißerräume irgendwie. Ja.
Dann kommen wir vielleicht quasi zum Abschluss noch zu den zwei Videoräumen.
Ja.
Da läuft einmal ein Film oder eine Zweikanal-Videoprojektion von ihm mit Edie Sedgwick, wo er auch wieder die dunkle Seite der Berühmtheit untersucht. Irgendwie erstellt die Biografie oder so ein bisschen die Biografie einer Schauspielerin aus den 30er oder 40er Jahren nach Lupe Veles, wenn ich das richtig habe.
Ja.
Und die sich irgendwie mit 36 Jahren in Hollywood das Leben genommen hat.
Im Jahr 1944.
Ja. Genau, und er und Edie Sedgwick spielt da wohl diese Titelrolle und in dieser Videoprojektion und eigentlich ein bisschen fad, weil man sieht sie nur, wie sie alltägliche Dinge macht, die wohl zu alltäglichen Dingen oder wie Andy Warhol reinprojiziert in irgendeine Berühmtheit. Ganz ehrlich, ich habe mir nur 5 Minuten angeschaut, ich wollte jetzt nicht auf die Schlusspointe warten.
Was halt, da gibt es auch keine Schlusspointe, sie geht halt irgendwann raus.
Was halt wohl damals, denke ich, neu gewesen sein muss, war halt die Zweikanal-Projektion sozusagen. Ja. Ich glaube, das war damals wirklich noch eine Neuerung.
Da war ich mir nicht sicher, ob das jetzt vom Brandhorst war oder ob das wirklich so
angelegt war. Nee, das war so angelegt. Das war so angelegt. Ah, klar, und es war... Im Jahr 1975 war das, glaube ich, schon 65, ja. Genau. War ein großes Ding. Aber halt bezeichnend, darauf zielt der Film nicht ab, aber der porträtiert sozusagen eine tragische Figur, aber Edie Sedgwick war ja selber dann wiederum eine tragische Figur, weil sie eigentlich...
Wobei das da zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte.
Nee, klar. Der Film bezieht sich nicht drauf.
Der einzige Reiz in dieser Film.
Aber es ist praktisch so eine Tragik, die da mitschwingt. Ja. Ja. Also,
aber Edie Sedgwick ist wunderschön und ich habe ihr sehr gerne zugeguckt. Beim sich schminken und schlafen und
Klo lassen.
Genau. Spielt übrigens auch in Vinyl eine Nebenrolle. Das ist eigentlich eine komplett männliche Besetzung und Edie Sedgwick sitzt einfach nur daneben.
Na super.
Aber Also Warhol wollte sie unbedingt drin haben, wohl für diese die Atmosphäre. Ja, super
Augenfutter. Warum nur?
Ja. Denn das ist wohl auch ihr erster Film, den sie für die Factory gemacht hat. Wo
sie stumm in der Gegend sitzt. Ja. Ich gehe schon wieder auf die Barrikaden. Ja. Anyway.
Und dann ein letzter Kommentar zum Raum, und zwar dann, der widmet sich ihm, und da ist auch wieder eine Verknüpfung zum Filmfest, Len O'Brien, der ein Mitglied der Factory war, oder ein nicht unwichtiges Mitglied von Andy Warhol's Factory war, und der war auch auf dem Filmfest präsent, also den einen Film San Diego Surf, den ich gesehen habe, hat Len O'Brien also persönlich auch eine kleine Einführung gehalten und so weiter. Und er hatte wohl auch so eine frühe, eine Art, keine Ahnung, vielleicht bezieht sich das irgendwelche MTV-Shows oder so, ja. Vor, so eine frühe Late-Night-Show, die irgendwie so ein bisschen Free-for-All war, die haben irgendwie gekifft und irgendwie Scheiße gemacht, und ich weiß nicht, ich glaube, Anke war da nicht im Raum, waren Florian und ich, da gab es so diese eine Szene, und man konnte irgendwie so anrufen, dann ruft irgendwie so irgendein Typ so, yeah, das ist bla bla bla, Record Executive at bla 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 Records, und redet so rum, und dann ist der Schwarze, die Moderator, greift so ein Mitstreiter auch, und greift sich halt das von, dann ruft halt rein so, shove over some money, Art Pimp, ja, ja. Und dann hängen sie einfach auf.
Let's see fucking money, your Art Pimp.
Ja, ja. Ich möchte Art Pimp auf dem T-Shirt haben.
Also das war irgendwie so, also für mich dann die Schlussnote der Ausstellung, aber ja. Was ja auch wieder, was wieder so eine amüsante, also eine gute Schlussnote war. Ja, schlussendlich, ich fange jetzt einfach mit einer Art Fazit an. Also ja. Andy Warhol ist halt tatsächlich jemand, der einfach wohl einfach so, also sehr viel mit Wirkung auslotet. Also, und zwar mit allen Medien, ja. Der sich mit allen Medien auseinandersetzt und die Wirkung von Kunst oder Reproduktion oder Kunst in der Reproduktion und so weiter, sich einfach, also immer wieder diese Auseinandersetzung führt. Darstellung, Wirkung, verliert etwas, gewinnt etwas durch Reproduktion, und durch so einen Querschnitt kommt das eigentlich, also doch, es kommt gut raus, dass das seine also für mich seine Auseinandersetzung ist, die er führt. Also ich empfehle durchaus einen Besuch.
Jo, geht mir genauso. Ich gebe auch einen Daumen hoch. Also ich nehme an, du hast einen Daumen hoch gegeben.
Ja.
Genau, ich finde, es war einfach ein guter erster Eindruck, ist jetzt gemein zu sagen, aber wie gesagt, ich fand, es war einfach ein schöner Überblick, da hingen durchaus einige Werke, an denen ich mich länger festhalten konnte. Generell muss ich aber gestehen, bin ich, glaube ich, nicht mal eine Stunde drin gewesen. Also geht schnell, kann man halbwegs durchgehen. Man kann dann länger bei Idiot sitzen.
Wir waren, glaube ich, anderthalb, oder?
Ja, wobei wir sind, also muss man hinzufügen, es gibt im Erdgeschoss im Museum Rathaus zurzeit auch eine Ausstellung, die nennt sich Dark Pop.
Ah, ja, genau.
Wo es eben um die dunkle Seite der Pop-Art geht, was wohl aus der Kurator aus der Sammlung Brandhorst rausholen kann. Und da hängen auch nochmal sehr viele Warhol-Werke. Ja. Also die können jetzt nicht spezifisch diese Yes, 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 Warhol Mania, aber ich würde sagen, wenn man schon dort ist, sollte man sich Dark Pop im Erdgeschoss auch noch anschauen. Da hängen dann Werke, mehrere Variationen des Last Supper, wo er sich mit dem... Das Last Supper ist Michelangelo, oder?
Nee, Leonardo da Vinci, aber ja. das Spannende, wenn ich das noch anmerken darf, war, dass er das nicht vom Original abgepaust hat, sondern er hat so eine billige Touri-Kopie genommen und hat die dann wiederum abgepaust.
Ja, ja.
Also wenn dann schon richtig.
Ja, aber nein, also da findet eine Auseinandersetzung statt, aber und absolut, so weiter. Ja. Da ist auch ein absolut. Silver Elvis und wieder Dollar Bills und so weiter. Soll nur erwähnt sein, dass man also auch mehr Warhol noch sehen kann im Erdgeschoss, was jetzt nicht aber spezifisch zu der Warhol Mania Ausstellung gehört.
Genau.
Die Warhol Mania Ausstellung läuft noch bis zum 18. Oktober.
Aber trotzdem wichtiger Hinweis, läuft noch bis 18.10. Mein Fazit, ja, also von mir auch ganz klar einen Daumen hoch. Wobei ich sagen muss, also Warhol, er hat schon Themen, und die Themen sind auch relevant, aber dennoch lässt er mich manchmal so ein bisschen ratlos zurück. Also ich bin mir dann nie so richtig sicher, war das jetzt wirklich so gewollt, was wir da reinlesen, oder war das einfach so hingeknallt? Wir werden es halt auflösen können. Macht für mich auch einen Teil dann wieder Faszination aus.
Genau.
Aber auf jeden Fall einen Daumen hoch anschauen, das lohnt sich meiner Meinung nach.
Aber das meine ich eben, also ich glaube schon, dass er sich da durchaus Gedanken gemacht hat, dass er nicht einfach was hinknallt, sondern er sich überlegt hat, wenn er was hinknallt, wie wirkt das zurück? Also, dass er nicht einfach irgendwie in der Früh aufsteht und sagt, ich mach das jetzt, sondern der sich schon überlegt, wie das dann wirkt oder wenn er das jetzt quasi in die Kunstwelt rausträgt, was das für eine Resonanz hat oder eben auch nicht. Also das findet schon, glaube ich, statt.
Gut.
Aber
gut, denke, das war jetzt Warhol Mania in Munich. Kommen wir zu Keith Haring. Der ist gerade zu sehen in der Kunsthalle München mit der Ausstellung Gegen den Strich. Die geht noch bis 30.08.2015. Kurz vielleicht zu Keith Haring. Er hat gelebt von 1958 bis 1990, wurde demzufolge nur 31 Jahre alt. Es gibt durchaus einige Parallelen zu Warhol, auf die wir uns auch beziehen können. Er war wie Warhol, ist er in Pennsylvania, wurde er geboren und ist aufgewachsen. Er hat von 1976 bis 1978 ebenfalls Werbegrafik studiert, hat es allerdings abgebrochen und daraufhin 1978 ein Studium an der School of Visual Arts absolviert und hat da schon erste Performances, Videos und großflächige Bilder gemalt. Ab 1980 hat er angefangen, Bilder im öffentlichen Raum zu malen. Und da ging es dann eigentlich dann so ab 80, 81 ging dann seine Karriere eigentlich dann mit den Bildern in der New Yorker Subway steil durch die Decke. Und eigentlich dann auch wie im Klischeefilm eigentlich eine Bilderbuchkarriere, die eigentlich seinesgleichen sucht. Innerhalb von 10 Jahren hat er ein Werk abgeliefert und ich greife da jetzt sicher auch nicht vor, dass was die Wiedererkennbarkeit seiner Darstellung angeht, seinesgleichen sucht. Ja, damit eröffne ich die Runde. Bitte.
Dann nehme ich vielleicht also den Job, den Anke für Warhol gemacht hat, den ich mir auf mich. Also die Räume sind folgendermaßen konzipiert. Also es gibt der erste Raum, sind frühe Werke von ihm. Dann kommt der nächste Raum, setzt sich mit Staat und Individuum auseinander, thematisch. Dann gibt es einen Nebenraum, einen Schwarzlichtraum, wo er hat auch Bilder gemalt mit Farbe, die unter UV-Beleuchtung eben unter Schwarzlicht fluoresziert, auch in der Galerie gemacht. Dann kommt eben Raum, der sich mit seinen Subway-Zeichnungen auseinandersetzt.
Genau.
Der nächste Raum ist auch wieder thematisch, da geht es um gleiche Rechte und auch um Massenmedien, also gleiche Rechte, sei es jetzt ethnisch, wegen der Diskriminierung oder wegen sexuellen Orientierungen oder Geschlecht und so weiter. Und dann gibt es einen Raum, der setzt sich die Werke gruppiert, die sich mit Kapitalismus und Geld auseinandersetzen. Dann der nächste Raum thematisch, also einmal Religion und Apokalypse und dann sind wir auch fast schon am Ende. Dann gibt es eben noch einen Raum, wo eine Doku kommt über ihn und ich habe ihn jetzt Andy Maus genannt, da hängt noch ein Bild.
Das heißt auch wirklich Andy Maus?
Ja, das Bild heißt auch Andy Maus und der letzte Raum heißt dann Weitermachen, spezifisch nachdem er von seiner AIDS-Erkrankung erfährt, von einer HIV-Erkrankung, wie er sich dann damit auseinandersetzt. Genau, und das ist so grob, also die thematische
Struktur
der Ausstellung und jetzt sollen Florian oder Anke einfach mal irgendwo anfangen.
Vielleicht noch vorab, wenn man, bevor man in die Ausstellung reinkommt, da wo die Tickets kontrolliert werden, ist auch noch eine Videoperformance von ihm, wo er sich in die Ecke malt. Ich glaube, das heißt auch in die.
Ja, das Painting Myself into a Corner
oder genau, so. Ja,
genau.
Mich selbst in die, genau, Painting Myself into a Corner, ja. Das ich ganz großartig fand schon irgendwie, weil er malt sich buchstäblich in die Ecke und es bleibt da nur noch so ein kleines rundes Eck, wenn man so sagen darf. Bleibt so ein rundes Eck noch für seinen Körper übrig und das war's dann.
Wobei das natürlich auch im Englischen einfach ein geflügeltes Wort ist, to back myself into a corner oder also sich so also quasi in eine aussichtslose Situation bringen.
Ja.
Und das ist natürlich ein wunderbares Wortspiel von ihm.
Ja.
Ich muss gestehen, ich bin so ein bisschen... Ich hatte echt ein bisschen Angst vor der Aufnahme. Super, die Stimme zittert jetzt schon. Weil ich echt die ganze Ausstellung durchgeheult habe. Fuck. Ich hatte zu Recht Angst vor der Aufnahme. Es war wirklich... Keith Haring ist... Also ich bin Jahrgang 69 und die 80er waren halt einfach das Jahrzehnt, in dem ich quasi erwachsen geworden bin. Ha. Ihr könnt zwischendurch lustige Witze machen. Und Keith Haring ist eigentlich der einzige, der erste Künstler, den ich bewusst wahrgenommen habe, als das ist jetzt neu, das ist aktuell und wichtig und das sagt mir irgendwas. Also ich habe natürlich als, was heißt natürlich, ich habe als Kind schon Kunstbücher gehabt und ich kannte die Impressionisten und ich glaube, jedes Mädchen hatte irgendwann mal die Seerosen von Monet über dem Schreibtisch, ich auch. Aber Keith Haring war... Hey, ich auch. War, yay, Mädchen.
Bei mir war es Franz.
Oh, Alter. Ach, das blaue Pferd. War es das blaue Pferd?
Nee, es waren so drei, also drei Kühe.
Okay, ich muss mal kurz Tränchen trocknen. Okay, es hat mich völlig, es hat mich selber völlig überwältigt, diese Ausstellung. Also vielleicht bin ich auch gerade extrem nah am Wasser, weil gestern war, jetzt reichen mir gerade zwei Herrentaschentücher, das ist sehr schön. Gestern war der 30. Jahrestag von Live Aid und ich habe ein Queen-Video, also den Auftritt von Queen bei Live Aid getwittert und habe echt 20 Minuten Rotz und Wasser geheult, weil ich Freddie Mercury zugeguckt habe, der erste Promi-Tote war, über den ich geheult habe. Und da kam ich halt heute in die Keith Haring-Ausstellung rein und wirklich im ersten Raum, verdammt nochmal, hatte ich schon Tränen in den Augen und es war...
Echt? Bei den Peniszeichnungen?
Bei den Peniszeichnungen. was übrigens, das war mein liebstes Bild in der ganzen Ausstellung. Das fand ich ganz
cool. Dann erzähl doch mal von den Peniszeichnungen.
Nein, ich hatte Tränen in den Augen, weil es einfach dieser Gesamteindruck. Also der Punkt ist, natürlich kann ich mir jetzt einzelne Werke rausgreifen und sagen, das hat mich berührt, das hat mich bewegt, das kenne ich noch. Aber es war einfach dieses Reinkommen, diese Ikonografie, Wiedersehen und dich 30 Jahre zurückversetzt fühlen, wo du die erste Tempo gelesen hast, wo du erwachsen geworden bist, wo du eben zum ersten Mal Kunst wahrgenommen hast, als was unfassbar Großartiges, als irgendwas, was dich bewegt und mitnimmt und was mit dir macht. Und eben nicht nur die Impressionisten, die auch was mit mir machen, weil die einfach schön und puschelig waren und man kann so schön Debussy dazu hören. Aber Keith Haring war halt wirklich einfach, das war irgendwie auf die Fresse, verdammt nochmal. Und es hat immer funktioniert und... Es funktioniert anscheinend immer noch. Du kommst in diesen Raum rein, du siehst sofort diese Männchen, du hast diesen Wiedererkennungswert und das hat er auch selber mal gesagt, dass er sich bewusst dazu entschieden hat, ein wiedererkennbares Zeichen zu schaffen, das in jedem Kulturkreis verstanden wird. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es heute noch funktioniert, 30 Jahre später. Du kommst rein und du weißt, was er dir sagen will. Du weißt, dass er für Toleranz steht, dass er den Angry White Male scheiße findet, dass er gegen Sexismus, gegen Rassismus, gegen Homophobie, AIDS Awareness, er war ein wahnsinnig wichtiger politischer Künstler und es hallt einfach so viel nach. Es ist sicherlich eine extrem persönliche Erfahrung, die ich jetzt gerade schildere, die wahrscheinlich keiner außer mir haben wird, was sehr schade ist. Aber ich war völlig geflasht von dieser Ausstellung. Ich kann, glaube ich, überhaupt nichts Substanzielles heute sagen, außer irgendwelche verheulten Eindrücke.
Ja, aber ich finde, gerade Keith Haring ist eben etwas widerfahren, weil er so eine eigene Ästhetik hat, die aber auch so eine Leute haben sich seine Ästhetik angeeignet, die eben seine Ikonografie nicht wiedergibt, sondern sie haben sich Keith Haring oder sie haben sich bestimmte Teile rausgepickt, die für sie eben leichter verständlich sind. Also zum Beispiel im Museumsshop sieht man wieder den Herzträger, das Männchen, das Herz trägt. Und alle denken so, ach, der Herzträger, das ist ja so lieb. Aber ich finde die Ausstellung, was ich wunderbar fand an dieser Ausstellung, ist, weil du halt die Politik und seine Aussage, er war ja brutal direkt in seinen Aussagen, ja. Also er hat sich ja nicht zurückgehalten. Es war sehr explizit und auch seine Ikonografie ist sehr explizit und ich finde es...
Auf mehreren Ebenen.
Auf mehreren Ebenen und ich finde es eigentlich sehr gut, also ich fand also an dieser Ausstellung einfach also so fast instantan toll, dass du eben wieder Keith Haring, also wieder auch seine wirkliche Bedeutung oder die Wirkmacht seiner Kunst klar wird und nicht nur eben seine Ästhetik, wie sie jetzt teilweise auch von Werbegrafikern oder sonst irgendwie einfach jetzt nicht geklaut, aber sondern also einfach also irgendwie ein bisschen gekidnappt wurde und ein bisschen also ihre Bedeutung also nicht beraubt wurde, aber ohne die Bedeutung, die Keith Haring transportieren wollte, weiterverwendet wird. Und diese Ausstellung macht es dir gleich wirklich in your face klar, was er hinaus wollte. Und du denkst dir, du schaust es dir an und denkst du, ja, das sind echt Dinge, die brauchen wir alle. Und das ist halt eben jetzt, 25 Jahre nach seinem Tod, genauso relevant. Ja.
Eben genau, also und, das was du eben sagtest, er ist eben nicht, er ist eben mehr als dieses Keith Haring-Männchen, was alle wiedererkennen. Sondern die Ausstellung zeigte eben auf einmal nochmal die Botschaft, die er hatte. Ja. Er ist eben mehr als einfach nur eine Ikonografie.
Genau, und also das deswegen, also ist die Ausstellung in meinen Augen also einfach auch wichtig, weil es dir eben schon im zweiten Raum klar wird, also spätestens, was seine wirkliche Bedeutung ist und nicht nur eben, dass er eine coole Ikonografie, die man irgendwie mit 80ern assoziiert, geschaffen hat, sondern auch, die man eben mit genau den, also Dingen in dem konservativen Amerika, in dem er gelebt hat, in Reagan-Amerika, die Probleme, die weil nämlich genau diese Ikonografie eben auch eigentlich, man sollte sie nicht von den sozialen Themen und Problemen, die er damit also angreift, trennen. Ja.
Aber vielleicht genau. vielleicht mal der Reihe nach. Also beginnen wir mal vielleicht mit dem ersten Raum. Das waren die frühen Werke ab 1978.
Die Peniszeichnung.
Genau, die. Als allererstes fängt es an mit einer Taximotorhaube, was er, glaube ich, mit LA2 oder
Graffiti-Künstler.
Genau, ja. Angel Ortiz oder wie er heißt. Als Gemeinschaftsproduktion, er hat mehrere Sachen in Gemeinschaft mit ihm angefertigt hat. Dann vielleicht das zweite Werk, auf das man kommt, was eigentlich sehr untypisch, aber also in gewisser Weise sehr untypisch ist, aber dann in gewisser Weise wieder geradezu typisch, sind so Zeitungsschnipsel-Collagen, wo er irgendwie sich an Reagan abarbeitet.
Reagan slain by Hero Cop.
Genau.
Reagans, und das sind also alles Schlagzeilen, die
aus. Sagst du mal kurz die Seite, bitte?
Seite 108 im Katalog.
Der Katalog ist übrigens sehr empfehlenswert.
Genau, ich wollte gerade schon sagen, eigentlich, wir haben das schon vorab festgestellt, wenn zwei beziehungsweise drei von drei sich den Katalog kaufen oder kaufen wollen, dann ist das eigentlich schon ein sehr gutes Zeichen, aber eigentlich kein Fazit mehr, aber...
ja gut, dann ruft die Tasten.
Genau, Felix und ich blättern gerade im Katalog, also
ja,
auf Seite 108 des Katalogs finden wir eben die besagten Zeitungsschnipsel.
Ich möchte jetzt über die Peniszeichnung reden.
Ja. Okay, dann Penis hat Vorrang.
Moment.
War das jetzt Aufschreien?
Ey. Nein, ich fand einfach das, was ich am ersten Raum so schön fand, war eben, obwohl ich halt so emotional erschlagen war, musste ich halt trotzdem total gackern, als ich vor diesen Peniszeichnungen stand, weil er ist halt dann eben durch New York gegangen und das Werk heißt Manhattan Penis Drawings, das ist von 1978 und er hat ein ganzes Notizbuch voll gemalt an einem Tag, wo er einfach Gebäude gemalt hat, die wie Penisse aussahen, Hydranten, die wie Penisse aussahen und mein Lieblingsbild war halt Drawing Penises in front of Tiffany's. Also er hat sich vor Tiffany's hingestellt und Penisse gemalt auf mehreren Seiten oder halt in der U-Bahn. Und er hat das eben katalogisiert, wo er wann welchen Penis gemalt hat. Und ich fand das ganz
oder auch dann Selbstporträts.
Genau.
Ich fand das einfach sehr liebevoll und sehr schön. Und ich finde es, normalerweise bin ich ja, nee, das sage ich jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, ich bin kein Freund des Penis, das ist Blödsinn. Aber hier hatte ich wirklich das Gefühl, es ist einfach eine sehr liebevolle Art, damit umzugehen. Und nicht dieses übliche, hey, ich bin ein Kerl, ich habe einen Schwanz. Sondern es ist einfach so, hey, guck mal, Penis. Und das war schön. Und direkt nach mir kam eine Schulklasse rein und ich glaube, die hatten sehr viel Spaß. Okay, ich bin dann durch mit dem Penis-Thema.
Genau, und dann wird es ein bisschen schwierig mit der Besprechung sozusagen, weil die meisten Werke, glaube ich, an Untitled heißen.
Ja, wobei auch das Untitled hatte einen Grund, denn er hat gesagt, es ist nicht sein Job als Künstler, dem Betrachter vorzugeben, was er zu sehen hat. Also er möchte einfach, dass jeder Betrachter sich seinen eigenen Weg zum Verständnis bahnt, habe ich in einem anderen Ausstellungskatalog gelesen. Oh, und deswegen sind die meisten Werke bewusst ohne Titel. Was ich ganz reizvoll finde, weil es gibt ja so viele abstrakte Werke, wo dann irgendwie, keine Ahnung, Zimt und Wasserstoff drüber steht und man denkt sich, what?
Ja, aber es war halt insofern schwierig, als wir in der Ausstellung waren, noch nicht wussten, dass wir uns den Katalog kaufen würden. Ja, wir waren die ersten in den ersten Räumen. Ich habe mir ständig Notizen gemacht, irgendwie Man, Dog,
genau, gelb auf grün, ja, 2,2 Meter.
Man, Dog, Snake und
TV-Dog.
Um mir dann daran, also wieder vor Augen zu führen, dass wenn wir jetzt eben dann drüber sprechen, um welches Bild es sich handelt, der Kauf der Katalog, des Katalogs hat das natürlich erübrigt, aber...
Stimmt, da hätte der Harry auch ruhig mal dran denken können, dass es irgendwelche Leute Podcaster gibt, die sich merken müssen, über welche Werke sie reden.
Also ich glaube ja, also Keith Haring hätte Instagram oder Twitter total cool gefunden.
Ja, hätte das gerockt.
Ich bin mir total sicher, Keith Haring wäre tatsächlich irgendwie, hätte auf seine Peniszeichnung auf dem iPhone fotografiert und im Hashtag Manhattan Penis einfach dann irgendwie in die Welt geinstagrammt oder getwittert.
ArtKids auf Instagram.
Ja.
Ich glaube, das würde auch seiner Arbeitsweise entgegenkommen. Also er hat ja einfach sehr manisch gearbeitet. Wir haben schon darauf hingewiesen, dass er wirklich nur 10 Jahre Zeit hatte für sein Werk. Und er hat einfach unfassbar viel produziert. Also allein die Subway-Zeichnungen, die sind zwischen 1980 und 85 entstanden. Und er hat 5.000 bis 10.000 Zeichnungen angefertigt in den 5 Jahren. Vielleicht sollte man erklären, was diese Subway-Zeichnungen sind. Also in New York in der U-Bahn hängen halt wie überall Werbeplakate. Und wenn diese Werbeplakate abgelaufen sind, ist da einfach nur so eine schwarze Fläche. Und er hat sich dann weiße Kreide genommen und auf diese schwarze Fläche gemalt.
Also ein schwarzes Papier, ja.
Genau, im vollen Bewusstsein, dass das halt irgendwann überklebt wird. Also es war wirklich ephemere Kunst, die war nicht für die Ewigkeit gedacht. Das waren meistens Kommentare zu den Postern, die daneben hingen. Manchmal aber auch einfach nur seine üblichen Männchen. Ich sag's jetzt mal so respektlos. Und er hat sich auch oft dabei fotografieren lassen, um die Werke wenigstens irgendwie festzuhalten. Aber als er gemerkt hat, dass die Leute seine Werke dann wirklich abnehmen, also dass sie dann dieses schwarze Papier abnehmen, um ein Werk von ihm zu haben, hat er aufgehört, diese Werke zu produzieren. Ja. Und wie gesagt, ich wollte noch auf die Arbeitsweise zurückkommen. Also er hat eben wahnsinnig viel produziert, er hat aber auch wahnsinnig schnell produziert. Also eins seiner letzten Werke ist in Düsseldorf, der BMW, der bemalte BMW. Ich weiß jetzt gerade nicht, in welchem Museum der steht. Den hat er in 14 Stunden bemalt. Also er ist einer von den Künstlern, habe ich auch irgendwo gelesen, der wirklich quasi wie Picasso, die sich vor eine Leinwand stellen, anfangen zu malen und dann einfach irgendwann aufhören und dann ist gut.
Genau, und ohne den Schritt zurück zu gehen, und um sich das nochmal anzuschauen, sondern eigentlich, das ist ja, das sieht man eigentlich bei den Subway-Zeichnungen am einfachsten, am klarsten, dass es wirklich eine durchgehende Linie ist. Und es liegt natürlich dann auch zum Teil natürlich auch gerade bei den Subway-Zeichnungen in der Arbeitsweise begründet, weil er musste schnell sein, er ist ab und zu auch verhaftet worden.
Ja.
Deswegen, das heißt, man ist halt besser schnell und ist dann auch schnell wieder weg und macht dann den Job und gut ist. Und also das ist schon bezeichnend für seinen Stil, aber wirklich großartige Sachen. Und das hat ihn dann auch relativ schnell dann in New York bekannt gemacht. Und es gibt ja auch ein eigentlich ganz nettes Zitat von William S. Burroughs. Ich glaube, dass im Leben, in der Person und in der Kunst Keith Harings etwas Prophetisches liegt. Es zeigt sich hierbei eine Verwandtschaft mit Paul Klee, der aufgrund seiner Kunst, seiner Schriften, seiner Lehre vermutlich als einflussreichster Künstler des 20. Jahrhunderts zu gelten hat. Keith wird andere Maler beeinflussen, vermutlich in ganz erheblicher Weise. Der Name Keith Haring wird für immer mit dem New Yorker Subway-Netz verbunden bleiben. Ebenso wie man sich keine Sonnenblume ansehen kann, ohne an Van Gogh zu denken, wird man, sobald man den New Yorker Subway hinabsteigt, unweigerlich an Haring erinnert. Das ist einfach so. Also...
Schön wäre es.
Ja.
Da bin ich mir jetzt nicht so sicher.
Nee, ich bin mir auch nicht so sicher, aber es ist auf jeden Fall ein ganz okayes Zitat.
Ja. Also ich wähle jetzt einfach mal eins von den ausgestellten Subway-Drawings einfach mal exemplarisch ein bisschen also raus, weil es insofern gut war, weil das Einzige war, das ausgestellt war, also die Leute haben die ja wohl einfach geklaut abgenommen, das Einzige, das ausgestellt war, wo das Plakat, was daneben hing, noch ausgestellt war. Und da war ja auch nicht ohne Absicht. Links ist sein Subway-Drawing, also Seite 113 im Katalog. Links ist und rechts ist ein Werbeplakat. Und also links ist so ein Männchen, was gezackt ist und über ihm leuchtet eine Glühbirne. Also soll irgendwie Strom und Energie darstellen. Die Beschreibung mutmaßt noch irgendwas von dem Electric Boogie, ein Tanz, der wohl in New York zu der Zeit prävalent war. Aber auf jeden Fall daneben, und das ist halt ein also sicherlich, also nicht unbeabsichtigter Kontrast, aber es ist halt einfach ein Plakat, was die Oktober 1983 Ausgabe der Penthouse bewirbt. Und also irgendwie mit Pia Zadora auf dem Titel, also Pia Zadora, New the Naughty, dann 20 Worst College Teams, also amerikanisch Sport, und dann Sid Vicious, The Untold Story, und dann also wirklich so typisch, also so furchtbar, dem Beating the Feminist, Sex Sanders, Kicking the Habit, und dann fand ich das, was ich sehr lustig fand, war dann ganz am Schluss so die Zusatzteam, plus Nazi Hunting, Reggie Jackson und Billy Dee Williams. Also Reggie Jackson halt ein schwarzer Baseballspieler von den New York Yankees, der eigentlich sehr gut war, und dann in dem Jahr 1983, wo auch die Rückkehr der Jedi-Ritter rauskommt mit Billy Dee Williams als Lando Calrissian, eben der Schwarze.
Nazi-Hunting. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Nazi-Hunting, Reggie Jackson und
Billy Dee Williams.
Ja, wir schweifen
ab. Ja. Ich fand, also... Ja.
Nee, aber ich mochte die Subway-Drawings auch, ehrlich gesagt,
fast. Dann hat er auch immer wieder Roboter in seinen Subway-Drawings.
Ja, die sind toll.
Böse Robotermaschinen.
Oder auch ganz, ganz großartig, auch wo irgendwie viele Menschen irgendwie in einen 1985er Mensch reinfallen und drüber überschrieben, still alive in 85.
Ja. Da hatte ich überlegt, ob das irgendwie was mit seiner Diagnose zu tun hat, aber er wurde erst 1988, hat er sich, also ihm war vorher schon klar, dass er wahrscheinlich infiziert ist, aber die offizielle Diagnose hat er sich erst 88 stellen lassen.
Ja. Okay, ich würde vorschlagen, es wird langsam Zeit für einen dritten Wein, oder?
Denke ich auch,
ja. Genau. Dritter Wein.
Ich wollte eigentlich schon bei die Brücke schwingen, sozusagen bei Untitled, weil der Wein hat auch noch keinen Namen.
Ja.
Der riecht jetzt erstmal nach gar nichts.
Also ich würde am dezentesten im
dezentesten, schöner Euphemismus, der riecht nach nichts. Ja, naja.
So ein bisschen.
Boah, mit sehr viel Liebe.
Aber auch ein bisschen Stachelbeere, würde ich sagen.
Ja, aber
ein bisschen
süßer.
Ein bisschen vanillig vielleicht, also, oder so.
Vanille, das war das Wort. Ich habe gerade überlegt, genau, im Abgang vanillig.
Aber doch ein bisschen lasch.
Der ist jetzt sehr puschelig. Also der zweite wäre schon puschelig, aber der hier ist jetzt richtig puschelig. Der ist so ein bisschen wie dieses Vanille-Duftbad vom Body Shop.
Wow.
Entschuldigung.
Hui.
Aber wenn man die länger schwenkt, riecht er nach Schnaps.
Schauen wir mal. Felix, was meinst du?
Ja, also vielleicht also Vanille oder eventuell so ein bisschen so einen leichten Honignote von dem Süßen.
Ja, also der ist mir echt zu süß. Also der ist mir zu wenig Sauvignon Blancig. Der ist auch nett. Also würde ich auch die Flasche leer von trinken. Leer von trinken? Wow, nee, lieber doch nicht.
Ja.
Aber ja, die anderen waren irgendwie spannender. Mal gucken. Okay. Blacklight Room.
Genau.
Blacklight Room. Es gab einen Raum, in dem es Schwarzlicht gab, was ja auch jeder, der irgendwann mal in der Pubertät war, noch aus Partykellern kennt. Oh.
Und wem man hat das falsche Shirt an.
Ja, genau. Oder sich die Zähne nicht geputzt.
Oder man hatte lauter Fussel auf seinem weißen Shirt.
Was sagt ihr als wildes
Falschen?
War ganz schön blamiert.
Der Blacklight Room ist von 1982, war, glaube ich, eine Galerieinstallation, also ist speziell für eine Galerie installiert worden, wo eben einfach Schwarzlicht war und die Werke dann geleuchtet haben. Und das, was ich an dem Raum halt so spannend fand, war, dass dazu Musik eingespielt wurde. Und in der Kunsthalle lief angeblich das Original-Tape von damals sozusagen.
In der Schifrasi Gallery.
Also sein Galerist, der seine ganze Karriere auch begleitet hat. Genau. Tony Schifrasi.
Und ich hatte, als ich drin war, lief gerade Human von Human League, was jetzt meiner totalen memmigen Stimmung echt nicht zuträglich war. Ich konnte, also nach dem Raum dachte ich echt, ey, ich setze mich jetzt irgendwo hin, ich brauche eine Zigarette und einen Schnaps. Ich fand es wirklich, diese Ausstellung hat mich fertig gemacht. Ich fand an dem Raum aber einfach toll, dass es eben zwei Medien miteinander verbindet. Also eben, es ist nicht nur eine visuelle Erfahrung, sondern eine audiovisuelle Erfahrung. Und ich habe halt die ganze Zeit gedacht, das ist jetzt so ein blöder Satz, aber das ist so 80s. Also ja, einfach, es war für mich halt einfach so der Beginn von MTV, die ersten Musikvideos, diese Verbindung zwischen Musik und Dingen, die du siehst. Ja. Und es war dafür relativ banal, sagen wir es so. Es waren einfach schöne Bilder und lustige Musik und für mich war es halt einfach ein 80er-Jahre-Flashback, aber ich fand, es war es.
Also
Gegenrede?
Es waren schon, also die Bilder, die dann drin hingen, also eins habe ich mir rausgesucht, dass das über der Tür hing, also mit dem Atomic TV habe ich mir notiert und Hund und
wie gesagt, ich muss ganz ehrlich gesagt, bei dem Raum war ich wirklich echt alles Tränenschleier. Ich habe nur irgendwie Harry-Männchen. Ich kann mich an kein einziges Bild erinnern. Ich kann mich an die Säule erinnern. Also da war eine so eine klassische Säule, richtig mit Voluten und Akanthusblättern und allem. Und da war halt einfach der gesamte Schaft der Säule in Herring-Optik, ich sag's jetzt mal so böse, gestaltet. Aber ansonsten ist mir in dem Raum einfach nur diese Gesamterfahrung im Gedächtnis geblieben, dass ich jetzt eben nicht nur gucke und mich irgendwie zusammenreißen muss, sondern auch noch Musik dazu kriege. Und das war in dem Moment einfach zu viel. Deswegen muss ich für den Raum jetzt einfach passen.
Also deswegen fand ich das Wort banal ein bisschen.
Ach so, okay.
Also,
ja, gut, nee.
Das fand ich jetzt ein bisschen, also wird dem Raum nicht gerecht, weil die Zeichnungen oder die Bilder, die dort drin sind, den Motiven jetzt den anderen, also Gemälden halt in ihrer, sagen wir mal, Aussage jetzt nicht nachstehen.
Nein, natürlich.
Deswegen würde ich jetzt halt nicht sagen, dass die Werke dort irgendwie banal sind.
Ich meinte aber nicht die Werke, ich meinte einfach generell dieses Bild und Musik kommt einem jetzt halt so völlig klar und logisch vor. Und
ja,
das meinte ich damit.
Aber genauso wie einem jetzt die Herring-Ästhetik so natürlich bekannt und vertraut vorkommt. Genau. Und man muss sich halt immer wieder vor Augen führen, dass die Anfang der 80er alles komplett, also das war einfach total neu, was er gemacht hat.
Ja, klar.
Jetzt kommt es uns nämlich auch so, ja, Herring, natürlich. Aber dass er halt der Erste war, der diese Ästhetik irgendwie für sich entdeckt hat und ganz konsequent umgesetzt hat, darf man halt einfach nicht vergessen in der Betrachtung.
Nee, nee, okay, ich ziehe das banal hiermit zurück.
nein, was ich halt an dem Raum ziemlich cool fand, also als wir drin waren, lief dann irgendwann Music Nonstop von Kraftwerk rein, also dieses Boing, Boom, Chuck, Boing, Boom, Chuck, und so weiter. Das, was einfach ein schöner Beat ist, und ich habe mich dabei ertappt, wie ich aus dem Raum wieder rauskam und so ein bisschen in dem Kopf nachgewippt habe, was sehr lustig ist, weil dann kommt man in den Raum, der wieder dieser stille Museumsraum ist, wo dann die anderen Besucher sehr kontemplativ und die Dinge betrachten, und du kommst so ein bisschen raus, so wirbst zumindest im Kopf und so, die Musik kommt ja noch so ein bisschen raus. Und da habe ich mir auch gedacht, Mensch, man müsste eigentlich Breakdancen können, weil wie geil wäre das gewesen, so spontan einfach irgendwie so ein Dance-Off oder so ein Breakdance einfach hinzulegen zu dieser Musik. Das hätte aber so 80er-Jahre-mäßig gepasst. Einfach dann in die weiße Halle rauskommen und dann so einen kleinen Dance-Off machen.
Ach, wo wir gerade bei Dance-Off. Das, was ich an der Ausstellung schön fand, war, dass in den einzelnen Türen, also von Raum zu Raum, waren die Tür, wie sagt man dazu, Türzargen waren relativ breit, und die hatten sie mit Fotos von ihm beklebt. Also man hat nicht nur seine Werke an der Wand gesehen, sondern man hatte immer so einen winzigen Einblick, wie sieht er eigentlich aus, wenn er arbeitet.
Genau, ja.
Ich wollte nur gerade sagen, weil er ist ja auch von dieser Breakdance-Ästhetik beeinflusst, von dem Rhythmus und so weiter. Ja. Also die Kuratorin des Whitney Museums, habe ich mir auch notiert, wo ist ihr Name? Elizabeth Sussman hat seine gesamte Malerei als Performance-Zeichnen bezeichnet. Also eben diese Rhythmik, dieses Konstante, einfach weitermalen, bis das Ding fertig ist, und dann irgendwann mal den Pinsel aus der Hand legen oder den Stift, den Edding, was auch immer. Das fand ich eigentlich einen ganz schönen Ausdruck, dieses Performance-Zeichnen, das habe ich mir gemerkt.
Ja, und es lohnt sich, denke ich, auch, sich mal ein YouTube-Video anzuschauen, dass man ihn wirklich mal beim Malen sieht, weil es wirklich unglaublich ist. Und zum Teil auch, also ich glaube das jetzt einfach mal, dass das alles durchgängig gemalt ist, was er da so bringt. Und es ist zum Teil ja wirklich unglaublich, weil das wirklich riesige Strukturen und ausgefuchst und alles. Und das soll wohl alles ohne vorherigen Plan und ohne großes Absetzen dann passiert sein. Das ist wirklich unglaublich.
Genau.
Ich greife jetzt einfach mal noch einfach Werke raus, also die jetzt für mich auch noch ein bisschen rausstehen. Und zwar in einem Raum stehen auch mehrere Vasen, die er bemalt hat. Die wiederum fand ich eigentlich ganz cool, weil die einfach in so einer klassischen, also antiken Ästhetik eigentlich gehalten sind. Erstmal in den Farben und wie sie malt sind, also so ein rot, tönernes Rot, wie man dann wirklich sagt, von so einem alten griechischen Vasen kennt, und dann mit schwarzen Figuren bemalt, aber natürlich mit Herring-Figuren, mit Aliens, mit Männchen, mit Hundeköpfen,
mit korpulierenden Figuren,
also,
mit Penissen,
mit UFOs und allen möglichen und auch technischen Geräten, die fand ich einfach super, weil er sich einfach etwas, also die klassische wirklich zu eigen macht und zu Nutzen macht. Und also unsere Sehgewohnheiten, so, ja, so eine Vase kenne ich ja irgendwie, und dann schaust du genauer hin und dann kennst du es nicht. Und dann nimmt er genau diese Symbolik, die, die, die du eigentlich irgendwie dazu triffst, Arctiques, Gloriosus, und dann kommt aber Herring mit seiner Aussage, mit seinen Männchen, mit seiner Symbolsprache.
Diese klassische Form hat er ja öfter, also eben die Säule hatten wir ja schon aus dem Blacklight Room, dann hat er ja in einem anderen Raum stehen Totempfähle, die er eben bemalt. Er benimmt irgendwie Formen, die man kennt, und übersetzt sie halt in seine eigene Sprache.
Ja, also ich finde auch die Vasen Herring erzählt ja immer eigentlich auch gern ganz gern Geschichten in seinen Bildern, und deshalb denke ich, sprechen die Bilder auch zu uns, weil er einfach die gewisse Darstellungsformen ersetzen halt Worte, ja, und seine Bilder sind dann zum Teil auch wie irgendwie Comicstrips, und da ist natürlich eine Vase besonders gut dafür geeignet, weil das, man kann sich einmal, es lädt natürlich ein, drum rumzulaufen und sich das alles anzuschauen, und dadurch, dass man eine Vase natürlich von oben bis unten bemalen kann, hat man dann noch mehrere Ebenen, also schon eine tolle Projektionsfläche dann natürlich auch für ihn.
Das, was ich noch spannend fand, waren die Selbstporträts. Also in einem Raum hängen drei Selbstporträts von ihm nebeneinander. Einmal ist es so sein Oberkörper frontal mit Gesicht zu uns, und seine Hände sind einmal eine Schlange mit so einer rauszüngelnden Zunge, und die andere Hand hat mich so ein bisschen, das ist jetzt sehr weit hergeholt, an den Adam von Michelangelo erinnert. Diese Handhaltung, dieses kurz vor der Schöpfung. Dann gibt's ein Bild, wo er auch wieder, wir sehen nur seinen Kopf, und es gibt eine Denkblase, und in dieser Denkblase sind lauter Körper oder ein Körper mit ganz vielen Armen. Der sich selbst umarmt, der quasi dann auch andere umarmt. Und das dritte Selbstporträt ist, wo er so verschmitzt lächelt und hehe sagt. Und die drei zusammen fand ich einfach sehr schön, weil ich fand, sie haben so sein ganzes Werk ein bisschen für mich eingeordnet. Also einmal das, jetzt Vorsicht, ganz platt, das Scharfzüngige. und dann, ja, eben ist es platt, aber ich musste sofort dran denken. Aber ich finde schon, dass er eben, also er weiß, glaube ich, dass er irgendwo einen gewissen Biss hat. Also er weiß, dass er nicht einfach irgendein Wischi-Waschi-Künstler ist. Er weiß, dass er eine Aussage hat, und er weiß, dass er gehört wird. Und ich glaube, das macht er sich auch zunutze, und das ist völlig korrekt. Und dann eben dieses Schöpferische, das fand ich halt toll. Also deswegen auch diese Dauerarbeit, also dieser Adam, dem halt der göttliche Odem eingeflößt wird und der ihn dazu bringt, 14 Stunden durchzuarbeiten und ein Bild zu vollenden. Und eben gleichzeitig diese Denkblase, wo er sich eben mit anderen Körpern beschäftigt, dieses emotional Involvierte in seine Umgebung. Also er hat ja selber in einem anderen Raum gesagt, dass er diesen typischen angry white male wirklich so hasst, dass er sich nicht so sieht, dass er froh ist, schwul zu sein, dass er froh ist, Freunde zu haben, die andere Hautfarben haben, die andere Sexualitäten ausleben. Also er möchte eben nicht dieser angry white male sein. Und es gibt auch ein Bild von ihm, das angry white, the great white way heißt das genau. Ist übrigens ein Penis, können wir gleich drauf kommen.
In Penisform.
Genau, Penisform. Und das letzte, dieses Hihi-Bild, fand ich halt schön, weil es eben auch seinen Humor zeigt. Also da sind wir wieder bei Peniszeichnungen vor Tiffany's. Deswegen fand ich seine Selbstporträts eigentlich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gute Selbstporträts.
Ich fand, mich hat an den Selbstporträts fand ich bemerkenswert, dass er das eigentlich dann natürlich, es ist natürlich klar, dass er sein Gesicht und seine Gesichtsstrukturen dann nicht in seinem klassischen Stil malen kann, und das stellt dann auch wieder um so einen kleinen Bruch dann eigentlich dar, weil er versucht, seinen Körper sozusagen schon in seinem männchenhaften Stil, sage ich jetzt mal, darzustellen, aber er muss natürlich sein Gesicht, muss er natürlich viel feiner darstellen, und er versucht es dann so zu abstrahieren, wie es halt geht irgendwie.
Aber es klappt ganz gut.
Ja, es klappt ganz gut, ja, aber es ist trotzdem noch ein bisschen ein Bruch. Also ich fand das schon ganz spannend eigentlich, aber es ist ein wirklich bemerkenswertes Selbstporträt, ja. In demselben Raum gibt es dann auch wieder die Referenz zu, was heißt wieder, also die Referenz zu Warhol mit den Dollar-Noten. Da gibt es übrigens auch eine, ich glaube, dass Banksy hat, glaube ich, auch mal selber irgendwie Dollarnoten oder Pfundnoten, glaube ich, entworfen mit irgendeinem Konterfei drauf und hat dann aber davon abgesehen, die zu verwenden irgendwie. Das kommt auch in dem Exit Through the Gift Shop, aber das ist normal.
Warhol war ja auch eine große Inspiration, also er hat selber mal gesagt, Andys Leben und Werke haben meine Kunst erst möglich gemacht.
Die waren auch befreundet, ja.
Genau, und irgendwie, es gibt ja auch das, was du vorhin gesagt hast, Andy Maus. Also er hat dann eben Mickey Maus genommen und den Kopf ein bisschen verändert, und dann hieß es halt Andy Maus. Also er hat diese Warhol-Brille aufgehabt, diese Maus, sieht aber
aus wie Warhol-Frisur auch.
Genau,
die Frisur. Aber das Andy Maus, dieses Bild, war auch in einer Art Warhol-Ästhetik gemalt, also mit dem leicht, also derselben Schemata, leicht versetzt und dann der Silhouette, selben Silhouette hinter dann noch so reproduziert.
Ja,
also,
ja.
Also es war auch schon in der Ästhetik hier eine Warhol-Hommage, ja.
Ja.
Also nicht sein typischer Malstil, sondern wirklich, also dieses Andy-Maus-Bild war wirklich ganz spezifisch auch um den Stil von Warhols Star Portraits oder Marilyns oder Jackies oder Elvis ist irgendwie zu imitieren.
Hat dann praktisch zwei Ikonen sozusagen vereint, weil Warhol hat sich ja selber auch dann ikonisch dargestellt, mehr oder
weniger. Ja. Gibt es hier auch ein Foto von Warhol, wo er diese Mickey Mouse Ohren aufhat? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher.
Kann ich mir sehr gut vorstellen sein.
Aber worauf ich gerade hinaus wollte, bevor wir jetzt noch weiter einzelne Werke besprechen, würde ich gerne noch ein bisschen ein Abstraktionslevel rausfahren. Was ich total spannend finde an beiden Künstlern, beide haben auf ihre Weise sich nicht direkt mit dem Kunstbegriff beschäftigt, aber haben so den Kunstbegriff so ein bisschen verschoben auf ihre eigene Weise. Und beide haben auch mit Kommerz sich auseinanderzusetzen gehabt, aber beide auf total verschiedene Art und Weise eigentlich.
Ja, also Haring hat ja gesagt, dass Kunst für alle da sein soll. Ich hatte mir den Satz auch geschrieben. Kunst ist für alle da, oh, toll. Also das war eben auch seine Idee, eben auf Wände zu malen, auf U-Bahn, hat er an einer Berliner Mauer gemalt, er hat eben die Subway-Zeichnung gemacht. Also er hat bewusst im öffentlichen Raum gearbeitet. Er hat den Pop-Shop eröffnet in New York und ich glaube Tokio, wo seine Werke einfach zu erschwinglichen Preisen zu haben waren. Unter anderem natürlich auch T-Shirts und Tassen und Mauspads wahrscheinlich. Da kann man wieder drüber streiten, aber er hat dann eben auch gesagt, Geld, also auch das war ja mal eine Sache, die einem vorgeworfen würde, sobald man erfolgreicher Künstler ist, ist Geld dann auf einmal da, kann man dann überhaupt noch politisch überzeugend gegen den Kapitalismus sein? Und er hat halt gesagt, Geld an sich ist eine gute Sache, man muss halt nur Gutes damit tun. Und er hat dann eben die Keith Haring Stiftung ins Leben gerufen, die dann quasi nach seinem Tod erst wirklich zum Greifen kam, die sich eben um die Ausbildung von Kindern kümmert und Menschen, die von AIDS betroffen sind. Und die Stiftung gibt's heute noch. Und sie twittert.
Echt?
Ja.
Okay. Nee, das fand ich auch sehr bemerkenswert, vor allem, weil man da daran auch sehr schön sehen kann, wie verlogen eigentlich der Kunstbetrieb ist, weil wer hat ihn angegriffen? Das waren natürlich die mit seinem Popshop praktisch, die aus der Wertschöpfungskette dann zum Teil rausgenommen werden. Das sind irgendwelche halt Galerien oder irgendwelche Kunsthändler, Artpimps sozusagen. Ja. Und da kann man eigentlich sehen, wie er dem Ganzen nochmal so zum Spiegel vorhält. Wahrscheinlich vielleicht gar nicht mehr, um das unbedingt zu wollen, aber das finde ich schon...
Also gut, bei ihm ist ja der soziale Aktivismus, also seine Themen steht ja sehr im Vordergrund und das war ihm halt wichtig und ich glaube, da ist halt auch seine Kunstidee sehr wichtig, weil so ein sozialer Aktivismus und solche Angreifen und solchen Themen kann auch nur wirklich greifen, wenn es halt weit verbreitet wird. Wenn die Leute diese seine Statements, seine künstlerischen Statements dazu sehen können. Und daher ist es halt schon, das geht schon auch Hand in Hand. Gut, Warhol hat halt mehr versucht, eben wie zu verstehen ist, wie funktioniert denn dieser Prozess? Wie funktioniert dieser Markt? Also Warhol war Art Business, Business Art. Ja, genau. Er hat mit diesem Gedanken gespielt. Also it's an Art Business, but I don't like to make Art Art. I want to make Business Art. Ja, also er wollte halt verstehen, wie funktioniert dieser
Business ist dann die höchste Kunst.
Sozusagen. Genau. Ja. Business ist dann die höchste Kunst und Haring war ihm das Business nicht wichtig, sondern der Aktivismus. Mhm. Also die Aussagen, die er treffen wollte und die mussten eine große Verbreitung erfahren und dadurch versucht er eben diese demokratische offene Kunst machen. Und ja, also auch Street Art, also jetzt nicht direkt Graffiti, er war kein Graffiti-Künstler, aber er nutzt dieselben Ideen. Ich bringe meine Kunst wirklich in den Raum, auch vielleicht gegen den Willen von Autoritäten und so weiter, aber damit ich mich ausdrücken und darstellen kann und meine Aussagen treffen kann.
Mhm. Und auch durch praktisch die Einfachheit der Darstellung werden natürlich auch vielleicht andere Leute dann animiert, selber zum Pinsel zu greifen oder so. Wenn Kunst für jeden da ist, soll vielleicht auch jeder dann selber Kunst machen können, weiß ich nicht.
Also er hat die Handlung der Zeichnung selbst als politischen Akt gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Also eben generell einfach dieses Idee, dich in die U-Bahn zu stellen und da was hinzumalen, anstatt zu sagen, oh, das ist eine Fläche, die wird für Werbung vermietet, da darf ich nichts mit machen, sondern zu sagen, nee, da mache ich jetzt Kunst hin. Das allein ist ja schon ein politischer Akt.
Ja. Und das, genau, man nimmt sich das halt dann zurück. Den öffentlichen Raum nimmt man sich zurück und entreißt, ja, dem Kommerz sozusagen und nimmt es ihn wieder zurück. Und Warhol natürlich Kunstbegriff, dann natürlich eine von einer anderen Seite natürlich, weil man sich dann natürlich fragen kann, durch die Art der Reproduktion, er hat ja, also ist ja kein Geheimnis, dass er viele Sachen wohl nicht selber gemacht hat, sondern ja, sondern hat anfertigen lassen. Mhm. Ist es noch Kunst? Ja.
Ja, wobei auch die großen Renaissance-Meister hatten ja nun ihre Werkstatt.
Und na klar.
Klar, also insofern glaube ich, das ist eine ganz clevere Fortsetzung, aber mag man drüber streiten. Aber ich unterstelle Haring jetzt einfach auch, dass er eine andere Motivation hatte.
Nee, absolut. Genau. Aber ich meine ja auch, die beide haben sich in gewisser Weise mit dem Kunstbegriff und mit Kommerz beschäftigt, aber halt von anderen Richtungen.
Genau, ja.
Wobei das Interessante bei Haring ist, wo wir das jetzt auch gerade hatten mit der Verbreitung, er stand ja Massenmedien wie Fernsehen oder so oder Computertechnologie eigentlich eher ablehnend gegenüber. Er hat gesagt, wir lassen uns dadurch verdummen, wir lassen uns zu Sklaven von irgendeiner Technologie machen, wir müssen weiterhin als Individuum für uns selber denken und so weiter. Und das ist schon... Das ist auch interessant, während Warhol jemand auch ist, der ganz, also offen kommuniziert, wie wichtig der Fernseher für ihn ist und wie toll es als Medium ist und wie das ihn irgendwie auch beeinflusst.
Wobei dann natürlich also das ist eine andere Zeit. Also
natürlich ist eine andere Art von, es ist ein anderes Fernsehen.
Nee, überhaupt nicht. Also Andy Warhols, also diese TV-Show, die er gemacht hat, war glaube ich bis 83 und dann hat er auf MTV noch eine Show gehabt, was ich sehr toll fand, Andy Warhols 15 Minutes. Haha, sehr schön.
Ja.
Und das war glaube ich bis 85. Aber, also, das ist genau die Zeit.
Nein, aber ich glaube, das Fernsehen, von dem er spricht, das ihn beeinflusst, ist es, also Fernsehlandschaft der 1960er Jahre. Und
Ich glaube, genau,
Keith Haring ist eine TV-Landschaft, die schon viel diverser, wo es mehr Kanäle gibt, es gibt Kabelfernsehen, es ist trotzdem
interessant, dass Warhol mit das Fernsehen als Medium gesehen hat und auch damit seine Kunst produziert hat, während Haring immer gesagt hat, mach ich nicht.
Ja.
Und der hat wirklich nur gemalt. Oder was ich auch sehr spannend fand, er hat ja auch teilweise Skulpturen gemacht. Also das Schöne an diesen Männchen ist ja, dass du sie auch skulpturell darstellen kannst.
Aber Haring hat schon begriffen, dass praktisch das zeigt ja die Kooperation mit dem, wie heißt er denn, mit dem Zheng Guangji, der ihn fotografiert hat, der ihn aber auch dann gefilmt hat beim Malen.
Das stimmt.
Hat er schon praktisch die, das bedingt ja sozusagen die Vergänglichkeit der Darstellung, also der Kunst im öffentlichen Raum bedingt ja, dass er irgendwie was braucht, um das zu bannen sozusagen.
Wobei da natürlich wieder die Frage stellt, ist die Dokumentation jetzt Teil der Kunst oder ist es eben nur eine Dokumentation?
Genau, klar. Aber wie auch immer, also worauf ich hinaus will, er hat praktisch den Wert des Videos sozusagen, hat er dann schon erkannt und mit einbezogen.
Ja. Klar.
Aber insofern, als es, glaube ich, seinem Aktivismus halt zuträglich war, aber er hatte eben Angst, glaube ich, vor den Einflüssen, die es, also es ging los, also er sagt, man darf nicht ein Teil einer irgendwie Masse sein, einer Bewegung, wir sind alle, also es geht ums Individuum, das Individuum, als Individuum müssen wir schaffen und er, glaube ich, er hatte Angst davor, dass eben Massenmedien eben, also Massen, ein Massendenken bedingen, was eben das individuelle Denken also konterkariert.
Es ist lustig, dass er dann so eine Ikonografie geschaffen hat, die so absolut massentauglich geworden ist.
Richtig, und deswegen ist diese Ausstellung gut, weil sie es eben wieder halt auf das, was er als Individuum sagen wollte, mit dieser Ikonografie auch wieder und uns wieder dahin zurückholt. Ja.
Genau, er ist eben mehr als die Männchen, da waren wir vor 45 Jahren schon, aber das stimmt, ich finde, das ist ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Ja.
Und wir sind auch aus der, also Felix und ich sind auch aus der Ausstellung rausgekommen, und waren regelrecht platt.
Ja.
Also, weil es ist wirklich eine sehr umfangreiche Ausstellung. Und man denkt immer, haha, Pop-Art und so, das kann ich schnell wegsaufen.
Mhm. Und es sind viele große Werke. Also das heißt, das kostet ein paar von den großen Dingern an. Und
das ist ja schon, und es ist ja eh alles klar. Aber so einfach ist dann doch nicht.
Nee, weil du dich eben gerade in den ganzen Details eigentlich erstmals verlierst. Also wie gesagt, die ersten Räume, da war ich einfach, ich wiederhole das nochmal vom Gesamteindruck, völlig erschlagen. Aber irgendwann hast du dann eben einfach wieder die Fähigkeit, dir die einzelnen Werke anzugucken und den einzelnen Figuren zu folgen und mal wirklich diesen ganzen labyrinthischen Männchen nachzuspüren, die da in einer Fläche versammelt sind.
Also was ich jetzt noch bemerkenswert fand, also klar, es gab einiges an Werken, was ich vorher nicht kannte. Es sind mir zwei Werke aufgefallen, wo wenn ich jetzt eins exemplarisch rausgreife, so eine Art Collagen von ihm, also die ganz spezifisch, also waren, also die Art von Werken kannte ich von ihm nicht, wo er so ein bisschen mit seiner eigenen Ikonografie ein bisschen bricht. Also einmal wäre die Seite 185, Flo.
Mhm.
die Collage Malcolm X, wo die sich drum zentriert. Das ist ein, es ist ein zwei Seiten aus einem, ja, ein Magazine-Spread, sei es, ja, Live-Magazine, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, mit Fotos von den Toten, also erschossenen Malcolm X, The Violent End of the Man Called Malcolm X, wo er einfach der Tote liegt und die Leute um ihn rum sind. Und das Ganze ist dann eben umschrieben mit so einem, mit so einer roten Linie und dann mit eigentlich ein, Figuren, die so eine Art, ja, so Ureinwohner, das ist so irgendwie eine, so eine Tribal-Figur, die er dann immer wieder in der Silhouette reproduziert, aber die auch entweder ein Schwert hinter dem Rücken trägt, dann plötzlich hast du so eine Art wie im Siebdruck-Optik so ein Dolch drauf gemalt, dann hast du eine Black Power Faust angezeigt, die ein bisschen in Ketten oder in Seile gelegt ist.
Oder Heiligenscheine.
Ja. Und ja, oder Heiligenscheine, dann hast du Hasen, Jagdtrophäen und so weiter. Also wie so der Weiße, der Großwildjäger, der Jagd auf den Schwarzen gemacht hat, ihn erlegt hat. Und dann links, also auch so eine rechts, so eine Säulenheilige, eben, also quasi das wirklich wie eine Säulenheilige, eine Säule gemalt und dann lauter so leuchtende Streifen drumherum, die ausschreiben sind. Und dann darauf sitzt dann irgendwie die weiße Mona Lisa, die aber dann einfach mit einem roten Farbklecks und mit so einer Tribal-Maske übermalt hat, ja. Und mir waren eben diese Collagen und teilweise eben diese Siebdruck, also diese Siebdruck-Optik habe ich dann so ein bisschen an Sigmar Polke oder so erinnert, die sich das ja auch zu Nutzen gemacht hat. Also diese Art von Werken war für mich nicht bekannt, aber auch auf die eigene Art eben auch brutal aussagekräftig.
Also es ist schon ein sehr, sehr rohes Bild.
Ja.
Und bricht auch schon ein Stück weit mit seiner Bildsprache. Ja. Also das hat mich, da bin ich auch doch schon länger stehen geblieben.
Ja.
Ein bemerkenswertes Bild, ja.
Ja. Also ein weiteres Bild, was ich noch erwähnen wollte, das war ein Bild, das zwar offiziell, glaube ich, untitled war, aber das einen Untertitel hatte, und zwar, dass das Bild große Leinwand, es war eine große Leinwand, untitled for Francesca Alinovi. Das war wohl eine italienische, also Kunstkritikerin und Journalistin, die in New York kennengelernt hatte, mit der eine Freundschaft hatte, und die wurde irgendwie in Bologna in der Wohnung mit vielen Messerstichen ermordet aufgefunden, und es wurde nie wirklich aufgeklärt, und ihr zum Tribut hatte diese Leinwand gemalt. Also die Leinwand war so mit hellblauem Hintergrund, sie hatte eben Schlangen, sie hatte Monster und so weiter. Und ich weiß nicht, kann mich jemand gerne korrigieren? Und zum einzigen Mal tatsächlich eine Figur, also die eindeutig weibliche so Konturen hatte. Und zwar, die hatte eindeutig Brüste, während fast alle anderen, also Herring, also alle, die mir aufgefallen sind, Herring, also Menschenfiguren sind, entweder androgyn oder eindeutig männlich. Und da hat er, glaube ich, wirklich aus dem Tribut an seine Freundin heraus ganz bewusst, also diese weibliche Figur gewählt, die übrigens in meinen Augen in der Art, wie er die Pinselstriche eingesetzt hat, auch ein bisschen was von de Koning hatte, auf den er sich sicherlich, der natürlich auch einer seiner, also Vorgänger natürlich in der amerikanischen Kunst ist. Das wollte ich halt noch erwähnen, weil es eben auch so ein bisschen aus seiner Bildsprache rausfällt, aber weil er aus dieser Notwendigkeit malt, seiner Freundin auch wirklich ein Denkmal zu setzen.
Das ist mir auch aufgefallen, ja, dass sehr wenig weiblich konnotierte Figuren da sind. Also diese Männchen sollen, glaube ich, geschlechtslos sein, aber natürlich nimmt man sie irgendwie als Männchen wahr, weil wir einfach diese Klotür-Männchen gewöhnt sind. Ja, ist doch wahr. Also alles, was einen Rock hat, ist ein Mädchen. Was halt so aussieht wie die Herring-Männchen, ist halt ein Männchen. Aber ich glaube trotzdem, dass sie geschlechtslos sein sollen, außer wenn sie offensichtlich einen Penis haben. Aber es gibt ganz wenige Bilder, wo vaginale Formen vorkommen. Also die haben sich ein bisschen an die mittelalterlichen Mandorlas erinnert. Also einfach so eine, so eine ovale Form einfach.
Aber mal die isolierte Vagina kommt schon ab und zu vor.
Eben, aber wirklich sehr, sehr isoliert und sehr wenig. Aber trotzdem, also ich glaube einfach bei seinem politischen Engagement, ich habe nicht das Gefühl, dass er Frauen bewusst ausspart.
Nö, bestimmt nicht.
Nein, also er tritt ja eben für die, also er sagt, alles muss gleich sein.
Genau,
aber er wählt eben, ich glaube, er eben als das Individuum, das er ist. ein homosexueller Weißer in New York, wählt er eben seine Perspektive und er schämt sich auch nicht dafür, sagt er, ich mal halt aus der männlichen homosexuellen Perspektive.
Ja.
Und das ist die, die ich wirklich auch selber verstehe und vertreten kann.
Ich weiß, aber ja. das ist der Grund, warum ich Herring so sympathisch finde, auch wenn es jetzt so albern ist. Eben, er ist eben nicht dieser Schwanzkünstler, er ist nicht darauf stolz, dass er einen Schwanz hat, sondern, mein Gott, den hat er halt.
Ja.
Das meine ich. Also ich finde, bei ihm hast du nie das Gefühl, er kommt jetzt das speziell Männliche raus, wie immer man das auch definieren will.
Nein, also es ist seine ehrliche Perspektive und er aus der raus agiert er halt. Gut, wir könnten jetzt noch einiges sagen zu seinen späten Bildern mit dem, wo er sich spezifisch dann auch, nachdem er für also diagnostiziert ist mit AIDS, sich auch auf den Kampf bezieht.
Mhm.
Also da will ich vielleicht das eine noch heraus, das eine noch herausheben, und zwar dieses umgekehrte pinke Dreieck.
Ja.
Worauf er sich also ganz klar auf das Symbol bezieht, dass die Nationalsozialisten für Homosexuelle in den Konzentrationslagern verwendet haben.
Den rosa Winkel.
Den rosa Winkel, der dann nach dem Krieg auch ein Symbol für die Protestbewegung der Homosexuellen wird. Aber was ich auch interessant fand, daran malt lauter Figuren, und mir ist erst beim dritten Betrachten aufgefallen, dass die diese klassischen drei Affenposen einnehmen.
Ja.
Also dieses Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen.
Ich glaube, das heißt auch Silence is Death oder so ähnlich.
Ja, Silence is Death. Genau. Aber dass er genau eben diese drei, also Affen, dieses Wegschauen, dieses, wenn einerseits die Homosexuelle, also die Community wegschaut von AIDS als Bedrohung. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist eben, dass die anderen, also das Schweigen der anderen auch ein Tod bedeutet.
Ja, oder dass man sich halt selber verleugnet.
Also ich meine, das fand ich halt also wieder relativ einfach und mit einer simplen, also Permutation seiner Bildsprache, also unglaublich ausdrucksstark.
Ja.
Und eigentlich denkst du so, hoch, Pink und Silber, und dann denkst du dann irgendwie beim längeren Betrachten dann kommt die Faust plötzlich aus dem Bild und stößt dich drauf und denkst dir so, hey, aber nee, nicht einfach Pink und Silber.
Hm.
Ja. Ja.
Also denke ich, können wir zum Fazit schon kommen? Oder?
Jo.
Ja, also weil ich glaube, wir könnten jetzt noch sehr, sehr lange über Keith Haring weiterreden, aber am besten ist, man schaut sich's an.
Also das war dein Fazit.
Das ist mein Fazit. Also reingehen, anschauen, also wahnsinnig starke Ausstellung. Ich habe Keith Haring für mich in seinem Künstler und auch in seiner starken Aussage wiederentdeckt, weil es seine Ästhetik wieder mit Leben, mit Aussage, mit Aktivismus und mit aktueller Kritik, die halt immer noch 25, 30 Jahre später sehr mächtig und sehr wichtig ist, ausfüllt.
Ja, geht mir genauso. Also das, was mich eben so erst geflasht hat, war eben wirklich dieses komplette Zurückgeworfensein in meine eigene Pubertät und an die ganzen Themen, die mich damals beschäftigt haben. Natürlich war AIDS damals ein riesengroßes Thema und ich glaube, niemand, der in der Zeit nicht groß geworden ist, kann das nachvollziehen. Dieses Gefühl, dass irgendwie die schönste Nebensache der Welt auf einmal tödlich sein kann, das war einfach das bestimmende Moment für dieses Jahrzehnt, würde ich sagen. Und ich hatte bei Haring, ehrlich gesagt, ein bisschen vorher die Angst eben, dass seine Ikonografie einfach inzwischen so durchgelutscht ist und so mainstreamig ist, dass sie mir einfach nichts mehr sagt. Und ich war von dieser Ausstellung, nachdem ich mich dann wieder beruhigt und die Tränchen getrocknet hatte, einfach komplett hingerissen, weil sie eben nicht nur die 80er sind. Es ist nicht nur ein Jahrzehnt, was er abbildet, sondern es ist komplett zeitlos. Seine Themen sind leider zeitlos. Kapitalismuskritik, AIDS, wir haben immer noch kein Heilmittel. Und mir geht's halt wie Felix. Es sind Themen, die heute noch aktuell sind. Und auch wenn die Ikonografie vielleicht schon 30 Jahre auf dem Buckel hat, das sieht man ihr einfach nicht an. Und ich bin absolut begeistert von dieser Ausstellung. Auch wenn ich, wie gesagt, danach echt heulend auf dem Fahrrad gesessen habe und mal wieder um Haring getrauert habe, der einfach nur 10 Jahre hatte.
Kann mich da nur anschließen. Und es bleibt eigentlich, was Anke abschließend sagte, was jemand in 10 Jahren alles schaffen kann, ist eigentlich Wahnsinn. Also unglaublicher Output, den er hatte, auch eine unglaubliche Wirkung. Auch heute noch die Themen, ich wiederhole eigentlich, was vorhin gesagt wurde, die Themen sind nach wie vor relevant
unbedingt die Ausstellung anschauen. Auch der Katalog lohnt sich. In der Kunsthalle ist er käuflich zu erwerben, ich glaube für 29 Euro. Und die Ausstellung geht noch bis zum 30.08.2015.
Dringend angucken.
Dringend angucken. Und Schwabentipp sozusagen. Montags Eintritt 6 Euro, ansonsten 12.
Genau.
Die Weine.
Die Weine.
Ich würde vorschlagen...
ich muss auch mal kurz an der Einzelne.
Genau, oder gehen wir noch vielleicht nochmal einen kalten Schluck nachgeben oder so.
Okay. Was haben wir hier? Ich habe hier die drei. Wo ist dein Dreierglas?
Das ist der Dreier, ja.
Okay. Also ich würde die drei jetzt schon mal auf den letzten Platz setzen.
Also ich bin mir noch so ein bisschen uneins. Das Problem ist, der Dreier ist gar nicht so schlecht, aber der Dreier ist einfach die schwächere Version vom Zweier. Und der Einser...
Halt,
was? Habe ich noch eins? Einser. Oh, ja, der ist schön kalt.
Der Einser ist ein bisschen bissig irgendwie.
Ja.
Und der Zweier, der ist eigentlich schon... Das ist der Einser, ja. Der Zweier ist eigentlich schon sehr gut, danke. Aber der flacht kurz vorm Abgang, flacht immer so einen Moment ab.
Ja.
Aber ansonsten finde ich den Zweier eigentlich ganz gut.
Ich brauche noch die Zwei. Wo ist die Zwei?
Felix hat die Zwei.
Okay. Das ist jetzt bestimmt total sexy zum Zuhören. Ah, zwei. Ja. Zwei, zwei, zwei. Ah, okay, danke.
Ja, einfach lieber selber
eingießen. Ja, genau. Und die Zwei, du hast auch die Zwei?
Ja.
Okay. Zack.
Danke.
Ups.
So, okay. Bisschen Chaos muss auch sein, lieber Hörer.
Das nächste Mal nehmen wir wieder Rotweine, die kann man weinen, die kann man warm trinken.
Ja.
Okay, also nochmal also die Eins. Der bissige, der Pfefferwein.
Also die Eins, die riecht jetzt ein bisschen... Boah, also irgendwie... Kommt noch so ein bisschen Erde zum Gras dazu, finde ich.
Ich brauche Wasser. Verdammt.
Also ich finde, der Eins hat jetzt also viel von seinem Biss verloren.
Ja,
also,
ist jetzt so ein bisschen mehr, was ist das?
Also ich finde den Zweier...
Muskat vielleicht?
Der Zweier knallt, also der Zweier ist jetzt total sauer geworden.
Aber der Zweier ist also extrem scharf noch in der Nase, finde ich.
Ich finde ihn überhaupt nicht scharf. Ich finde ihn großartig.
Ich finde ihn aber schön fruchtig, den Zweier.
Ich glaube, das scharf meine ich jetzt ja nicht negativ.
Das meine ich doch auch gar nicht. Jetzt sei doch nicht gleich so zickig.
Aber jetzt bin ich mal auf den Dreier gespannt, weil den habe ich ja nur warm sozusagen getrunken.
Ja, da war längst nicht so... Oh ja, der schmeckt ein bisschen wie Kaffee. Cool. Der hat aber längst nicht so viel Körper wie die zwei. Die zwei finde ich jetzt wirklich so, breite Schultern.
Mhm.
Und der Einser kackt jetzt völlig ab. Den mochte ich bis jetzt am liebsten. What's wrong with you, Eins?
Also ich glaube, ich habe meine Werte.
Ich glaube auch.
Ich auch. Okay. 2, 1, 3.
Also Moment, Anke, 2... Was ist die Nummer?
2, 1, 3.
2, 1, 3.
Okay. Was habt ihr?
Bei mir ist... genau, also ja. 2, 1, 3.
Ja, wunderbar. Felix.
Felix. Also, ich habe auf jeden Fall auch 2 auf Nummer 1. Jetzt ist halt die. Eins hat mir jetzt hinten raus ein bisschen überrascht. Da war jetzt einfach irgendwie weniger als vorhin.
Der kommt aber.
Ich sage jetzt einfach mal, weil der Dreier jetzt einfach ein bisschen. Ich mache jetzt einfach 2, 3, 1.
Oh, ein Herz für schwache Weine.
Ja. Nein, er ist halt, ja, auf seine. Harmlose Weise angenehm zu trinken. Angenehmer Sommerwein.
So.
Okay, dann wollen wir auf.
Aber ich löse auf, nachdem es ja eh der schlechteste ist.
Nee, wir fangen mit der 1 an natürlich. Also mit dem besten Wein. Die 2
haben wir. Nicht von hinten?
Nee, wir machen das schon von vorne. Die 2, hier ist die 2. Lass mich ran. Old Coach. Genau. Kennt ihr jetzt schon irgendwie wieder?
Das ist meine.
Ist das nicht?
Ja, erzähl mal was.
Erzähl mal was. Komm her. So.
Also, Old Coach Road, Sauvignon Blanc 2014 aus Neuseeland. Also ist, glaube ich, ein österreichischer Winzer, der 1973, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ausgewandert ist und der jetzt in Neuseeland Sauvignon Blanc anbaut. Ja, also ich war kürzlich wandern und ein Freund von mir hatte den dabei, weil das sich so eingebürgert hat, dass jeder zum Wandern irgendwie dann für den Abend dann einen Wein mitbringt. Und der hat mir sehr gut gefallen. Und,
was ist das für ein Jahr?
2014.
Der ist toll.
An dieser Stelle Vielen Dank nochmal an den Tippgeber.
Ja. Aber das ist jetzt ein Neuseeländer. Also es ist genau. Ein Österreicher, sondern ein Neuseeländer.
Nee, also es ist ein österreichischer Winzer, der ausgewandert ist nach Neuseeland, aber es ist ein neuseeländischer Wein. Ja.
Okay, die 1.
Gut, die 1.
Ist meiner. Das ist von meinem allerliebsten Lieblingswinzer aus Österreich, Kolwenz, der für mich ja den tollsten Blaufränkisch der Welt macht. Und ich hatte neulich mal wieder eine von diesen Sechserkisten, wo ich dachte, ach, bestellst einfach mal alles. Und da war dann auch ein Sauvignon dabei. Das ist Kolwenz Steinmühle 2013 aus dem Burgenland, hat 13%.
Oh.
Ja.
Genau, wir haben...
Okay. Und wie gesagt, auch. Ist... Achso, was hat denn deiner gekostet?
Auch, meiner hat, ich glaube, 8.
Wow. Da kacke ich jetzt total ab. Der hier hat 24 Euro gekostet.
What?
Ich musste echt nochmal online nachgucken. What? Ich wusste nicht mehr, wie teuer der war eben. What? Ich dachte auch so, was? Wer bestellt sich denn Weine für 5? Egal. Immerhin ist er auf dem zweiten gelandet, nicht auf dem letzten. Gibt's bei rot-weiß-rot.de. Ich mache mal wieder kostenlos Werbung, weil das ist ein toller österreichischer Weinversender. Sitzt hier in München, liefert, glaube ich, innerhalb von gefühlt 5 Minuten. Ich mag den sehr, sehr gerne. Wie gesagt, Kolwenz.
Also mein Wein, wenn ich das sagen darf, ich habe den online auch recherchiert, haben dann online auch bestellt, aber, das darf man eigentlich gar nicht sagen, es gibt's auch bei einem großen Discounter, der ist sowohl, also nicht in, also in, den gibt es eigentlich in Deutschland und in Nord- und in Süddeutschland, aber da gibt es den Wein nicht. Aber in Österreich, falls wir hören, Österreich haben, da gibt es den bei der Filiale sozusagen, bei dem großen Discounter, den ich jetzt nicht nennen will, gibt's den auch. Ja. Aber ich habe ihn online bestellt.
Felix? Und mein Wein, das ist natürlich der dritte Platz, das ist ein chilenischer Sauvignon Blanc von dem Weingut Era Suris von 2014 auch. Ich habe ihn einfach ausgewählt, also auch 13%, was wohl so ein Standard für Sauvignon Blanc zu sein scheint. Kostet 7,99. Habe ich Karstadt am Hauptbahnhof in München geholt. Ich bin einfach in die Weinabteilung gegangen, habe mir mehrere Sauvignon Blancs angeschaut und ich stand auch vor welchen, wo ich mir gedacht habe, die sind wahrscheinlich interessanter, aber mich hat die Idee gereizt zu wissen, weil also südamerikanische Rotweine hatten wir ja unlängst als Thema und südamerikanische Rotweine sind bekannter, dann hat mich jetzt einfach gereizt rauszufinden, wie jetzt eben so ein südamerikanischer Weißwein im Vergleich wirkt, einfach weil Sauvignon Blanc spannenderweise auch eine Traube ist, eine Rebsorte, die auf der ganzen Welt angebaut wird. Ja. Und wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, von drei Kontinente abzudecken, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Die Südamerikaner sind vielleicht ein bisschen hinterher, aber wer weiß, ob nicht dann in 20 oder 30 Jahren so ein chilenischer Sauvignon Blanc auch mit dem Neuseeländischen und dem Österreichischen aufnehmen kann.
Genau.
Aber ich denke...
Endlich hat man nicht deinen Wein gewonnen.
Wieso, du warst auch schon öfters hier.
Ja, aber sonst
ich bin mit Rotwein, das tue ich mich leicht, aber...
okay, wir kennen seinen,
ist klar,
wir
gut,
kennen sein Kryptonit.
Ja.
Aber ich sag's mal so, nachdem mein Wein die 8 Euro gekostet hat, die der von Florian auch gekostet hat, würde ich halt sagen, wahrscheinlich sind die 8 Euro bei ihm deutlich besser investiert.
Ja, würde ich auch sagen.
Also, dann hat es uns wieder, okay.
Genau.
Also Schlusswort.
Es hat uns, also mich hat es sehr gefreut. Ich fand es zwei sehr aufschlussreiche Ausstellungen. Ich fand auch das Gespräch sehr nett. Bedanke mich bei euch. Bedanke mich auch.
Awesome.
Genau. Bedanke mich auch bei den Hörerinnen und Hörern. Hoffe, dass ihr wieder einschaltet und bis bald.
Genau.
Ja.
Nochmal ein Schussel. Ja. Yay!